Sebastian, was ist dein liebster Horrorfilm?
Das ist es ist ein Oxymoron, jedes Mal das Gleiche. Es ist auf jeden Fall wie heißt das denn, wenn es ein Widerspruch ist? Also es ist auf jeden Fall auch, es ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Nein, in der Sprache. Es gibt auch dieses Wort, was das
ja, gibt's auch,
ausdrückt.
Oxymoron, ja.
Es ist nicht
Schwarzer Schimmel.
Genau.
Ist auch falsch.
Nee.
Ist egal. So.
Oh Gott.
Ja, war dumm.
Achso, es geht so. Nee, es geht schon.
Also gibt es irgendeinen Horrorfilm, den du mochtest in deinem Leben?
Ich habe nicht so wahnsinnig viele gesehen, weil es ist, wie ich schon häufiger mal auf diesem Panel hier erzählt habe, wenn ihr also ZuhörerInnen seid, die hier regelmäßig reinschauen, würdet euch das nicht wundern, nicht der Freund des Genres Horror. Ja. Das, was ich mit einem gewissen Interesse geguckt habe, vor allen Dingen, weil es halt auch Science-Fiction ist, war Alien. Aber ich muss dir auch sagen, das habe ich auch das nur schwer ausgehalten, nur mit Tischen, in die ich gebissen habe und mich hinter Tischkanten versteckend.
Hast du die Scream-Filme gesehen?
Ich habe einen, glaube ich, gesehen, aber die sind ja auch so ein bisschen witzig, ne? Also sie wollen so ein bisschen witzig sein.
Die sind vor allen Dingen so ein bisschen Meta, was mir immer gut gefällt. Also die, es geht ja quasi die ganze Zeit darum, dass sie beschreiben, was als nächstes passieren müsste, wenn es ein Horrorfilm wäre.
Ja, genau. Es müsste jetzt gleich jemand aus der Gruppe gehen oder so ein Scheiß, ja.
Genau.
Und ich habe auch einen von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich glaube nicht den ersten gesehen. Ich glaube in der Sneak Preview.
Ich habe den ersten und den zweiten gesehen, ja.
Da konnte ich nicht schnell genug rausrennen und dann habe ich mir den angeguckt.
Es ist das Genre der unserer Zeit, ne? Hier mit Obsessed und mit Backrooms und sowas, ne? Das sind sehr, sehr günstige Filme gewesen,
ja,
die mehr eingespielt haben, als Star Wars jemals einspielen wird in naher Zukunft.
Ja, und es ist ein Genre, was auch nicht zu tot zu kriegen ist, ne? Also ich meine, seit den 70ern im Prinzip, die, ne, 70er, 80er Poltergeist, was gab's da alles, so Gefries auf der Kuscheltiere. Es ging ja immer so weiter, ne? Also es gab ja immer dann The Ring, Dingsbums Forest, wie hieß der denn? Blackwood Forest, nee, das war
Sherwood Forest.
Sherwood Forest. Ach, der Mitte da mit der Super 8 Kamera gedrehte, du weißt schon, ne?
Und Paranormal Activities, nee, der war aber auch mit der Super 8 Kamera oder mit Security Cams gedreht. Blair Witch Project.
Ja, Blair Witch Project, genau, ja. Der in der Hütte. Und so weiter, ne? Also, das ist so ein Genre, wie man sagt, ja, was irgendwie nicht so richtig tot zu kriegen ist.
Weil es halt immer funktioniert.
Ja.
Ne?
Aber
also
ich
der Effekt, der Effekt, den du haben willst, den kriegst du halt bei einem Horrorfilm. Das ist bei einer Komödie zum Beispiel schwierig, weil Humor ist hoch individuell, aber Horror funktioniert, ja.
Es funktioniert irgendwie tatsächlich immer irgendwie, also ich bin mir nicht sicher. Also ihr als eingefleischte Horrorfans könnt uns das vielleicht mal kurz erklären, ob es, ich glaube, es ist okay, dass ich ja uns sage, auch wenn du vielleicht einen Horrorfilm mehr gesehen hast als ich, ob sich das auch abnutzt, ne? Also wie das jetzt so ein bisschen, ne, bei Komödien ist ja so, dann wenn du irgendwie mal so alle Witze gesehen hast, dann wird es irgendwann schwieriger, oder wenn du alle Typen von Komödien so mal gesehen hast, dann wird es irgendwann schwieriger. Ist das bei Horrorfilmen auch so, oder bieten die hinreichend neues Potenzial?
Ja, ich glaube, es gibt immer wieder Neues, das merkt man jetzt gerade auch hier an Backrooms und Obsession.
Ja, das stimmt.
Aber ich mag das Genre ja eigentlich. Also ich mag es nicht ständig, ne? Aber ich habe zum Beispiel im letzten Jahr habe ich irgendwie so einen Film mit Hugh Grant gesehen, so einen Horrorfilm.
In so einer,
den fand ich richtig gut.
Da hat er so einen Nachbarn, so einen fiesen Typen gespielt und zwei junge Mädchen irgendwie malträtiert.
Genau.
Ne?
Also ehrlicherweise einen alten Theologen hat er gespielt und er hat das Ganze irgendwie so ein bisschen theologisch verpackt, was er da gemacht hat.
Ja.
Der hat mich richtig unterhalten, dieser Film. Also es ist halt nicht schön irgendwie, dieses Gefühl, aber es ist trotzdem Unterhaltung irgendwie.
Ja. Funny Games fällt mir dabei noch ein.
Ja, zum Beispiel auch. Ja. Fürchterlicher Film, aber richtig
fürchterlicher
gut.
Fürchterlicher Film. Ja, aber gut, genau, das ist der Punkt. Also da kann ich dann auf der Metaebene schon auch irgendwie sagen.
Also ich habe nur das Haneke-Original gesehen, muss ich dazu sagen. Es gibt ja auch Funny Games US, weiß ich nicht, ob der genauso gut ist, keine Ahnung.
Nee, ich habe auch nur das Haneke gesehen, die Haneke-Version. Aber der ist halt der, es gibt ja verschiedene Ebenen von Horror, ne? Es gibt ja so es gibt Ekel, es gibt Splatter, und es gibt Psycho, so, ne? Und so diese, das war halt ein Psycho-Film, ne? Der tat einfach in deinem Kopf weh, ununterbrochen.
Ja.
Unmögliche unmögliche Szenen.
Ja.
Das fasziniert mich schon auch irgendwie, aber ich kann einfach nicht. Ich mag auch keine Filme gucken, wo ich mich hinterher nicht mehr wohlfühle in meiner Wohnung, wo ich während des Films immer wieder weggucken muss. Das ist für mich kein Feel-Good Moment, so, weißt du? Also wenn ich denke, ich gucke jetzt einen Film und ich mach's mir gemütlich und setz mich vor den Fernseher und nehme mir Popcorn, dann will ich nicht irgendwie, dass mein Magen sich so verkrampft, dass ich keine Lust mehr auf Popcorn habe und die ganze Zeit unter der Decke liege.
Magst du denn eventuell irgendwo hingehen, wo du vielleicht am Ende nicht mehr so richtig Lust hast auf die Enterprise? Das wäre so die Frage.
Also die Frage ist im Prinzip, ob wir jetzt eine Folgenbesprechung machen wollen oder ob wir es an der Stelle sofort abbrechen.
Ja, genau. Komm, lass uns die Folge kurz besprechen, bitte.
Lass uns die Folge mal kurz besprechen. Das ist eine unserer Kernkompetenzen. Okay, besprechen wir die Folge mal kurz.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge. Star Trek Division 12, die unheimlichen Fälle der Sternflotte. Auf dem Panel heute
Agent Dom
und Agent Sonntag. Das klingt so als etwas abgesprochen, ne?
Ja.
Ja, also ja. Haben wir nicht. Aber ich habe gedacht, ich bringe mal so ein bisschen Stimmung hier in die Bude.
Ich habe den Kram habe ich ja nie gesehen.
Ja, ich weiß. Es ist vor deiner Zeit gewesen.
Ja.
Und ich kann dann dazu noch hinzufügen, auf deine Frage antwortend aus dem Cold Open, dass das tatsächlich etwas gewesen ist, dem ich etwas abgewinnen konnte. Obwohl gerade so in den ersten Staffeln da auch viel so spooky, Splatter, Horror, keine Ahnung, Monster aus dem Kanaldeckel oder wie auch immer waren. Was ich aber gut fand, ist, dass so nahezu alles am Ende, also es gab immer es gab zumindest eine mögliche Erklärung am Ende.
Ja.
Und man konnte irgendwie sich was zurechtlegen. Also man ging raus und konnte irgendwie sowas sagen wie, naja, gut, da mutiert halt so ein Mensch mal, kann ja mal passieren.
Okay.
So.
Ja, dann müssen wir mal gucken, ob das hier nachher auch so ist, denn wir werden heute die Folge The Griffin Incident besprechen.
Ja. Und wir werden die in unserer üblichen Manier besprechen, wie wir hier nun mal auf dem Podcast neue Star Trek Serien besprechen. Und lustigerweise habe ich dann, nachdem ich mich dann so ein bisschen mit Akte X und Mulder und Scully beschäftigt habe, kurzfristig, habe ich tatsächlich eine Stelle gefunden, in der in Akte X von Scully beschrieben wird, wie wir unsere Folgenbesprechungen aufbauen. Das fand ich doch einigermaßen bemerkenswert.
Die Zeit ist eine Folge von Augenblicken. Augenblicken, die vorbeirasen. Wie selten halten wir inne, um diesen Weg zu betrachten. Um die Gründe zu sehen, aus denen alles geschieht. Aber was wäre, wenn wir anhalten könnten, um jeden dieser wertvollen Augenblicke zu betrachten, bevor er vorübergeht?
Ja, wie selten halten wir inne. Und was wäre, wenn wir innehalten könnten? Dann wären wir beim Discovery Panel. Moment für Moment halten wir inne und schauen uns ihn ganz genau an.
War das ein Originalzitat aus Akte X und hat sie das, ich hoffe, sie hat das irgendwo vorgelesen und das ist nicht einfach so eine Überlegung, die sie da getroffen hat.
Das ist eine Überlegung, die sie trifft, während Mola, glaube ich, in ihrem Bett liegt. Das ist also halt schon eine der späteren Folgen.
Eieieiei, okay, gut.
Es war auch intellektueller Scheiß. Und ich habe die Serie natürlich am Ende gemocht, vor allen Dingen halt wegen dieser ganzen Aliens. Ne? Also diese, wo du nie genau wusstest, ist es jetzt eine Regierungsverschwörung oder sind es doch die Aliens? Und nach einer Staffel warst du der festen Überzeugung, es sind die Aliens. Und dann nach der nächsten warst du der festen Überzeugung, es ist eine Regierungsverschwörung.
Ist vielleicht so ein bisschen, also wir werden heute noch ein bisschen über Supernatural kurz reden, weil der Autor von Supernatural kommt, aber ist so ein bisschen wie meine Liebe zu Supernatural, wobei Supernatural habe ich auch geliebt, also einerseits, die sind halt immer irgendwo hingereist, wo wieder irgendein Phänomen war, das man irgendwie auch schon mal gehört hat, keine Ahnung, da ist der Yeti, da ist der Tod aus der Bibel erschienen und sowas, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen, ne, so.
Ja.
Bibel, ja. Ja, tatsächlich so. Ja. Und da, ja, aus der Offenbarung, der Tod, ein fahles Pferd.
War er verkleidet als eine alte Frau mit einer Sense?
Nein. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommt, aber keine Ahnung. Supernatural hat ja so funktioniert. Ne?
Aus Pikes Kopf.
Zu irgendwelchen Phänomenen gekommen oder sowas. Ja. Aber die hatten halt gute Rockmusik dazu. So. Das ist, das fehlt irgendwie.
Aber hier, also Akte X, das ist Mark Snow gewesen. Ne? Also ich meine, es ist ja hier quasi Into the Deepness of 90s Techno.
Ja, aber das ist ja nicht das, was ich hören möchte. Also ich sag dir lieber Jon Snow als Mark Snow.
So. Jon Snow!
So, The Griffin Incident. Wir wissen leider nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ihr wisst das schon, weil ihr sie gerade bei Erscheinungsdatum guckt. Wir haben jetzt den Screener gesehen. Da stand nur der englische Folgentitel, The Griffin Incident.
Und stand
die 32.
Da,
ja, Entschuldigung.
Stand da, habe ich das richtig gelesen? Beim Anfang des Screeners stand da eigentlich sowas wie Folge 4, also Produktionsfolge 4, aber in Reihenfolge bla 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 Folge 2 oder sowas.
Ach Mist, habe ich nicht drauf geachtet.
Ja, ich traue mich ja da nie zurückzuspulen oder anzuhalten, weil ich immer denke, das explodiert dann und dann kann ich nicht weitergucken.
Es ist wirklich mit diesen Screenern, also dass die auch so begrenzt sind, das ist
ein. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
Das ist ein seltsames Ding auf jeden Fall.
Ja.
Es ist die 32. Folge Strange Worlds, die 992. Folge Star Trek insgesamt. Das wird sich jetzt die ganze Zeit so hochzählen, bis wir dann bei der 40. Nein.
Was? Tausendsten Folge sind.
40. Folge Strange Worlds und die tausendste Folge Star Trek sind. So.
Ja, ja.
Und weil wir das alles vorbesprechen, können wir leider immer noch nicht auf Feedback eingehen. Das tut uns leid, aber wir werden das alles nachholen. Das heißt, ihr dürft weiter hier in diese Kommentare schreiben und vor allen Dingen miteinander diskutieren auf discoverypanel.de könnt vielleicht auch Memes über diese Folge machen. Ne? Da gibt's ja mittlerweile den Meme-Generator, da können wir auch mal ein bisschen gucken, wie der funktioniert.
Und so. Damit, genau, das war auch wieder der Verweis auf unsere wahnsinnig umfangreiche und schöne Homepage, ja. discoverypanel.de. Das machen wir jetzt an jeder Stelle, die nicht weglaufen kann. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie an. Das ist unser Community Happy Place. Kommt mit uns in Kontakt. Wir fassen uns alle virtuell an.
So, genau, wir fassen uns an, weil das ist schön.
Das ist so.
Der Autor dieser Folge ist Robbie Thompson. Der ist bekannt geworden als Produzent bei Supernatural, das habe ich eben schon gesagt, und dem Spin-off The Winchesters. Außerdem bei Cursed, die Auserwählte.
Oh.
Also das ist sein erster Star Trek Credit. Er schreibt aber noch eine Folge in dieser Season und noch eine in der fünften. Also vielleicht kriegen wir noch
schön.
Zweimal Division 12. So.
Ich weiß übrigens nicht genau, ob es so heißt. Auch da habe ich mich nicht getraut, zurückzuspulen. Aber ich glaube, sie haben Division gesagt. Ich weiß es
genau.
Nicht.
Genau, ja, Division 12.
Ja, gut.
Er schreibt außerdem gerade für eine Poltergeist-Serie. Also er wird diesen alten, was ist das, Spielberg sogar, ne? Das Spielberg-Film?
Ich weiß es gar nicht. Nee. Ich weiß, ja, 70er, 80er, ne? Das ist da, wo du in den in den Spiegel nicht diesen Spruch sagen darfst, ne? War das Poltergeist?
Das ist Bloody Mary, glaube ich. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Entschuldigung.
Bin da ganz anfällig für.
Ja. Also, er hat 38 Folgen Supernatural geschrieben, 13 Folgen The Winchesters. Der kennt sich auf jeden Fall im Genre aus.
Ja.
Grundsätzlich kommt er aus dem Comic-Genre und hat auch schon viel für Marvel geschrieben, kann man sagen.
Okay.
Aber nicht fürs Fernsehen.
Willkommen.
Willkommen. Regie hat Axel Carolyn geführt. Und die ist definitiv eine Genre-Regisseurin. Ich lese dir mal die letzten Sachen auf IMDb vor, bei der sie Regie geführt hat. Ja?
Okay, ja.
Wir fangen an mit Something Very Bad Is Going to Happen. Das ist eine Miniserie. So.
Ja. Dann hat das ist ein Nahe-Programm, nehme ich an, ja.
Ja, genau. Sie hat für Them geschrieben. Das ist ja, ich glaube, was ist denn das? Ist das Netflix?
Ja, das weiß
schon,
ich
nicht.
Ne?
Ich zähle mal weiter. Auf.
Ja.
Mayfair Witches, Gänsehaut um Mitternacht, American Horror Story, Creepshow, The Manor, Spuk in Bly Manor, Tales of Halloween, Soulmate, The Halloween Kid. Also, das ist alles, also da ist auch nichts zwischen. Sie macht exakt das. So.
Ob das Spaß macht, sowas zu inszenieren? Sind
festgelegt. Ich glaube schon, dass ihr das Spaß macht, weil die ist im Horrorgenre ist sie auch schon als Schauspielerin und Autorin unterwegs gewesen. Ich glaube, die hat richtig Bock auf Horror.
Okay. Ja, wahrscheinlich kann das, also ne, wahrscheinlich kann das schon auf der Metaebene Spaß machen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es großen Spaß macht zu spielen, aber dazu später mehr.
Ja. Und damit können wir in die Folge reingehen, wenn du möchtest.
Warum eigentlich nicht? Es uns hindert, stand jetzt nichts und niemand daran.
Ja. Wir beginnen mit dem Previously On. James Kirk lässt La'an abblitzen, weil er in einer Beziehung ist. Und Carol Marcus, seine Beziehung. Wir kennen sie aus den Filmen.
Ja.
Wenn ihr das vergessen habt, dann hört doch vor allen Dingen nochmal unsere Episodenbesprechung für den zweiten Kinofilm. Carol Marcus ist schwanger. Dritter geht auch. Dritter fällt mir.
Dritter ist, glaube ich, sogar besser. Ne? Da sehen wir sie auch. Ja, im zweiten noch nicht, ne?
Ja. Stattdessen bandelt dann La'an eben mit Spock an, weil sie kriegt ja Kirk nicht.
Ja.
Und wichtig bei La'an, ihr Körper verändert sich in Richtung Superwaffe. Also wir haben eine La'an-Folge offensichtlich vor uns. Zumindest wird uns das hier in diesem Previously On suggeriert.
Ja, genau. Und das haben wir ja bei der letzten Folge schon bemerkt, es ist so ein bisschen ernster geworden zwischen Spock und La'an.
Ja. Genau. So, jetzt ist Jim Kirk aber derjenige, der hier das quasi Captain's Log spricht. Das ist kein Captain's Log, weil das ist Jim Kirks Log und er ist noch kein Captain. Aber grundsätzlich spricht er hier den Anfangsmonolog.
Ja.
Und der ist jetzt ausgerechnet mit La'an und Spock auf dem Weg mit einem Shuttle, als sie ein Signal in einer abgelegenen Raumregion auffangen. Mhm. Man merkt auf jeden Fall, La'an ist schlecht drauf und Kirk sagt, er kommt vom Future Federation Leaders Retreat. So. Also, ne?
Ja, das
die
ist
treffen sich, die treffen
Kaderschmiede, ja.
Genau, die Leute, die auf jeden Fall irgendwann mal Captains werden, die treffen sich dann in so einem Retreat so und dann wird da ein bisschen rumgefeilt an der Zukunft der Föderation offensichtlich.
Ja, geil.
Genau, er so, wollte mit ja.
Ich überlege gerade, was ist das so in Politikkreisen? Das gibt's da bestimmt auch irgendwie. Mir fällt jetzt gerade nur Burschenschaften ein.
Bilderberg.
Oh Gott, ja. Egal, komm, wir biegen gleich wieder ab zurück in diese Folge. Ja.
Er wollte irgendwie mit La'an und Spock zurückreisen, hatte vor allen Dingen wegen Admiral Smiley teilgenommen, das Manöver er seit Jahren studiert. Also ist weniger ein normaler Empfang, Mission als eine Führungskräfteveranstaltung.
Und Admiral Smiley ist vermutlich nicht O'Brien aus dem Spiegeluniversum.
Das wäre auch schön, ehrlich gesagt.
Ja.
Moment mal, Admiral Smiley. Ja, sie kommen näher an dieses Signal und bemerken, es ist die USS Griffin. Die ist vor 9 Jahren verloren gegangen. 300 Leute an Bord, die seitdem als verschollen gelten. Was damit passiert ist, ist unklar. So. Mhm. Es existieren mindestens 2 bisherige Erklärungsversuche. Nämlich erstens, ein klingonischer Bird of Prey könnte die Griffin zerstört haben und die Spuren beseitigt haben, weil vor 9 Jahren war ja noch Krieg. So.
Ja.
Und die andere und Spocks logischere Theorie lautet, dass eine stellare Eruption sie beim Eintritt in den Warp getroffen hat und über viele Lichtjahre versetzt habe. Also keine Ahnung, es ist quasi, die ist auf Warp gegangen, dabei gab es irgendwie einen Outburst von einem Stern und dann ist sie halt weggeschleudert worden und man hat sie nie wieder gefunden. So.
Hm.
Finde ich erstmal schön, dass sie hier ein bisschen was mit wissenschaftlichen Erklärungen versuchen.
Ja.
An dieser Stelle.
So. Genau, und auch nur an dieser Stelle.
Ja. Also, dann Boots an und Taschenlampen gezückt. Sie haben allerdings nur 2 mitgebracht, aber das Gute ist ja, Kirk war Pfadfinder und hat immer noch eine dritte in seinem Rucksack. So.
Pfadfinder.
Ja, Boy Scout.
Ja.
Und es gibt noch so ein paar Anmerkungen zu David Marcus, für den Kirk ein Spielzeug mit hat, so einen kleinen Aufziehvogel irgendwie. So.
Ja. Ja. Sein Sohn.
Ja.
Ja.
Genau. David ist jetzt gerade sehr, sehr jung. Ne?
Ein Baby.
Genau, wenn wir später in Star Trek 3, ne, Search for Spock sind, da ist
ein Jüngling
David ja irgendwie Mitte 20. Oder so.
Golden, lockig goldenen Haaren.
Ja, wunderschön. Genau. Sebastian, würdest du auf dieses Schiff gehen oder wäre bei dir schon seit 9 Jahren verschollen und plötzlich wieder da, Feierabend?
Ach, keine Ahnung. Also ich meine, in dem Moment habe ich noch irgendwie gedacht, ich meine, wie oft sind wir auf Schiffe gegangen, wo man halt mal so drauf geht. Also klar, es ist natürlich jetzt irgendwie, es ist so eine Mischung aus, muss ich auf ein Schiff gehen, wo 300 Leute wahrscheinlich ums Leben gekommen sind und wie sieht's da aus oder was treffe ich da? So, das wird wahrscheinlich irgendwie unschön. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz spannend zu gucken, was da eigentlich los war und so ein Rätsel zu lösen. Ne? Also ich meine, die sind hier gerade dabei, ein Rätsel zu lösen, was viele, viele Jahre bestanden hat. Und das ist natürlich vielleicht auch einer der spannenderen Teile dieses Jobs, ne? Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich fröhlich pfeifend darüber gelaufen wäre.
Ja, Genau, das wäre auch ein bisschen mein Problem. Also ich weiß nicht, in welcher Stimmung ich da gewesen wäre. Ja. Aber dann beamen sie rüber und die Griffin sieht aus wie geleckt. Ne? Also als wäre sie gerade aus der Werft gekommen. Ne? Ja. Sagen dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Also eigentlich sollte es keine Schwerkraft geben, da wo wir gerade hinbeamen, sagen sie.
Ja.
Wir stehen trotzdem alle normal auf dem Boden.
Es gibt keine logische Erklärung dafür.
Nee, genau. Also sie tragen offensichtlich keine Gravitätsstiefel. Ich habe am Anfang irgendwie gedacht, dass die Stiefel leuchten, dass es vielleicht so Gravitationsstiefel waren. Aber Spock sagt ja ausdrücklich, es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, warum das Schiff Gravitation haben sollte. Aber genau. Es hat welchen. So.
Ja, ja, ich glaube, das sind schon Gravitationsstiefel, aber die sehen einfach aus. Ich glaube, die sind, so, sind die nicht blau, wenn sie an sind?
Das kann sein, genau, ja. Auf jeden Fall habe ich mich auch hier gefragt, ab welchem physikalischen Widerspruch muss Spock denn eigentlich sagen, wir gehen wieder. Also Schwerkraft ohne Energie wäre für mich schon ein relativ deutliches Nein.
Ja.
Weg, aus. So.
Schwierig, ja. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite, ne, ich meine, er ist Wissenschaftler. Ne? Das heißt, du kannst natürlich auch erstmal sagen, es gibt keine Erklärung. Das heißt, wir sehen hier gerade keine Erklärung, aber es wird irgendwo eine Erklärung geben. Und vielleicht liegt es daran, dass da irgendwo unter uns noch irgendein Meteorit ist, der eine krasse Anziehungskraft hat, aus was auch immer, für welchen Gründen. Oder es halt irgendwelche Magnetfelder gibt, die wir uns nicht erklären können, was auch immer. Also ich meine, es gibt ja, wir sind ja im Weltall so und
ja.
Da kann es ja auch Dinge geben und die treffen ja andauernd auf Dinge, die man sich erstmal nicht so richtig erklären kann, aber die man dann vielleicht irgendwie erforschen kann.
Ja, okay, fair, gebe ich dir. Also stimmt, als Wissenschaftler muss er eigentlich sagen, okay, faszinierend, wir gehen mal weiter. So,
ja. Ne?
Ja, das stimmt schon. So, Kirk hört als erstes ein Kinderschreien, strange. Mhm. Aber er sagt den anderen auch nichts davon und die wollen erstmal weiter untersuchen. Die anderen haben auch gar nichts gehört. So.
Ja, also ich habe es nicht erwähnt, weil ich nicht weiß, ich habe ja nicht zurückgespult, weil ich nicht weiß, ob es wirklich da gewesen ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass als sie dahin gebeamt waren, haben, dass da schon rechts am Bildschirmrand auch so eine ganz sanft eine Silhouette zu sehen gewesen ist. Und da ist mein Spookhirn schon angesprungen. Und ich dachte so, okay. Alter, was wird jetzt, was wird das für eine Folge? Und als er dann dieses Babyschreien gehört hat, da war mein Verdacht dann schon bestätigt. Also da bin ich dann schon quasi, habe ich schon in den Schlund, in den Abgrund dieser Folge geschaut.
Ja, ja. Verstehe ich. Ich habe die Silhouette nicht gesehen, aber vielleicht habt ihr sie gesehen, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. So.
Danke.
Sie gehen dann weiter, sind im Maschinenraum, als Spock die Kontrollen da fast berührt. Ehrlich gesagt berührt er sie gar nicht, aber
nee.
Er ist zumindest mit der Hand da drüber. Geht die Griffin an, warum auch immer, ne?
Ja.
Er sagt dann auch nochmal, ja, also eigentlich habe ich gar nichts gemacht, aber gut, jetzt offensichtlich funktionieren die Systeme noch ein bisschen. Die restliche Energie reicht allerdings nur noch ungefähr eine Stunde. Damit hat die Folge natürlich früh einen klassischen Countdown.
So, ist auch ganz praktisch, weil die Folge sollte ja auch ungefähr eine Stunde dauern.
Ja, also sie war ja, ich glaube, sie war knapp unter einer Stunde, ne? Also irgendwie 58 Minuten oder sowas. Ne?
Ja.
Sie gehen dann weiter durchs Schiff, merken, die Shuttles und Escape-Pods sind alle weg. Okay, gut, ist bei einem havarierten Schiff jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Ne? Mhm. Ansonsten ist aber alles in Ordnung mit dem Schiff. Und die fragen sich, was ist da wohl passiert?
Ne? Mhm.
Und dann droppen sie, naja, vielleicht sollte Division 12 mal hier hinkommen und das Ding untersuchen. So. Was wissen wir über Division 12?
Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, nix. Also, ich kenne Sektion 31, aber Division 12 habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich kenne hier diese Behörde, die da die Zeitfehler korrigiert. Aber Division 12? Verbessere mich. Wo hätte ich ihr begegnen können?
Sie ist uns noch nie begegnet. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie denn wohl die, also Division 12 kennen wir noch nicht, ne? Star Trek,
ja,
ne? Die ist
ja
jetzt gerade hier eingeführt worden. Aber wie hieß denn nochmal die Division, die Bäumler irgendwann mitnimmt, als er so leuchtet? Das war die Folge Much Ado About Bäumler und jetzt gucke ich mal gerade.
Genau, da wird er doch in dieses Retreat auch geschickt, nicht für besonders förderungsfähige Führungskräfte, sondern für besonders freakige Freaks.
Genau, mit der Osler. Was war das nochmal für eine?
Ja, das waren auch so Men in Black Typen, ne?
Nee, das war so ein ganz komischer, der alle zu einer Farm gebracht hat. Aber was war denn das für eine Organisation? Division 14.
Ach, guck.
Okay. Das war Division 14. Ja, das ist gut. Gut, dass wir das nochmal kurz nachgeguckt haben. Also, Division 12 ist was anderes als Division 14.
Ja.
Bei Division 14, die kümmern sich um unerklärliche Phänomene innerhalb der Sternenflotte und Division 12 untersucht vielleicht erstmal unerklärliche Phänomene, um eine Erklärung zu finden.
Ja, interessant.
Ich kenne den Unterschied jetzt noch gerade nicht.
So. Ja, es ist unklar. Also, weiß ich nicht, die Division 14 ist dann eher so das Auffanglager für von der Sternflotte verursachte Unfälle.
Und also wörtlich sagt Tiana, Division 14 handles unsolvable space illnesses and science mysteries.
Also könnte dann das natürlich auch reinpassen, ne? Ja.
Genau, frage ich mich ehrlich gesagt, warum sie denn jetzt nicht Division 14 hier eingebaut haben, wenn sie die im Kanon schon haben. Oder vielleicht, ja gut, aber es ist ja weit vorher, ne? Es ist 100 Jahre vorher. Vielleicht ist Division 12, wird die irgendwann zu Division 14, weil ja zwei andere Divisions davor eingeführt worden sind.
Alles ist möglich.
Ja.
Ja, es sind solche Dinge passieren, ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Okay.
Auf jeden Fall hatte ich kurz meine Gedanken, ob wir jetzt vielleicht nochmal einen neuen Backdoor-Pilot sehen hier.
Ja, warum nicht?
Das würde ich mir vielleicht sogar angucken, ne? Also hier Star Trek Division 12 mit den ungeklärten Fällen des der Sternflotte. Ich fände es ganz interessant.
Also wir haben auf jeden Fall viele Andockpunkte so für Future-Serien, ne? Also auch Starbase 80 und sowas, ne?
Aber ja,
das alles sehr krude Serien. Wir brauchen vielleicht auch noch irgendwann was Normales. So.
Nein.
Apropos normal. La'an. La'an sieht dann plötzlich eine Person in einem Gang. Sie laufen hinterher. Und dann ist die Person aber weg. Und das Schlimme ist aber, sie sah aus wie ein Zombie. Zerschnittenes Gesicht. Und sie hat La'an dann noch übrigens gesagt, ja, I've waited for you.
Ja. Das, was halt Zombies so sagen, ja.
Wir erfahren nachher, dass das Rose Harper ist. Warum sieht ausgerechnet La'an als erste Rose Harper?
Das erfahren wir ja später, ne? Also das erfahren wir ja später in der Auflösung, weil Rose Harper ja eigentlich La'ans Vision ist, so mehr oder weniger. Ich habe mich gefragt, sehen die anderen sie auch? Weil zuerst gab es dieses Baby.
So, ne?
Genau. Es gab ja zuerst das Baby und das war halt, dass das Kirk gehört hat, die anderen aber nicht. Und dann gab es diese Szene und da habe ich kurz gedacht, weil wir auch die ganze Zeit nur La'an am Anfang sehen, vielleicht ist das nur was La'an am Ende auch sieht, aber ich glaube, die anderen beiden haben die schon auch gesehen, ne?
Ja, oder sie sind einfach hinterhergelaufen, das kann schon irgendwie sein. Ne? Hm. Ich habe mich ja wirklich gefragt, ob das daran liegt, dass sie ihr ähnlich ist, wie wir es später dann hören, oder weil La'an am verletzlichsten für Kontrolle und Paranoia ist. So. Hm. Ja gut, obwohl, das ist ein bisschen dasselbe eigentlich auch, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Ja, es hat garantiert was mit ihrer, auch mit ihrer Geschichte am Ende zu tun, ne? Dass sie das hier getriggert hat.
Naja, auf jeden Fall ist das der große Moment, wo wir dann ins Intro gehen. So.
Ja.
Nach dem Intro kann man sagen, Spock scannt nochmal und sagt, naja, Lebenszeichen scanne ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Aber vielleicht hat sie sich ja weggebeamt. Ne? So, ist ja erstmal eine Theorie. Spock hat aber noch eine andere Theorie, nämlich negativ geladene Ionen. Woraufhin Kirk nur sagt, ah, Geister? Nein, negativ geladene Ionen.
Das ist ein schöner Dialog.
Genau.
Aber ich hatte gleich Ghostbusters Vibes.
Ja.
Ja.
Also negativ geladene Ionen hat jetzt irgendwie nichts Besonderes mit irgendwie Geister zu tun, aber ist das jetzt gutes Star Trek Technobabble, weil Spock das Übernatürliche erstmal messbar macht, oder ist das bloß, ist ein Geist, aber mit Scanner? So. Und die andere Frage ist, muss Star Trek Geister am Ende immer naturwissenschaftlich erklären für dich, oder darf auch mal irgendwas unerklärt bleiben?
Hm. Ja, es ist eine gute Frage.
Sollen wir das später diskutieren?
Ich glaube, wir können's später diskutieren, aber das, ich meine, also es ist ja natürlich auch wieder Auslegungssache, was wir dann jetzt hier noch als gesichert wahrnehmen wollen, also wie viel Wissenschaft und wie viel Echtheit wir dem Ganzen irgendwie zusprechen wollen, weil das mit den Ionen und Geistern, das wurde ja schon das ein oder andere Mal in der Geisterliteratur erwähnt, ne? Ghostbusters habe ich deswegen gesummt wegen dem Ionengitter, was dir sicherlich ja noch ein Begriff sein wird, das war quasi das Sicherheitssystem, wo die Geister eingesperrt worden sind im Keller der Ghostbusters und die konnten das nicht queren.
Ja.
Das ist der Beweis dafür, ja.
Ich bin jetzt nicht mehr so Ghostbusters-Film. Ich habe den Film einmal gesehen, ich fand den auch nicht so gut. Aber Entschuldigung, das durfte ich nicht laut sagen, ne? Jetzt habe ich wieder Leute verärgert.
Und die Geister bei Ghostbusters wurden ja mit Protonen betäubt.
Na gut, wenn es negativ geladen, wenn die aus negativ geladenen Ionen bestehen und man sie dann mit Protonen beschießt, das wäre schon irgendwie sinnvoll.
Ja, ne? So. Ja, vielleicht, ja. Egal, ich bin auf jeden Fall gerne bei Spock gewesen und habe gesagt, es sind negativ geladene Teilchen und Ruhe.
Ja, so. Sie finden jetzt eine Tür, die zugebaut worden ist, inklusive Phaserspuren, Starfleet, Klingonen, Vulkanier, die waren wohl alle schon hier. Oder das Schiff hat sie alle irgendwie gegeneinander aufgehetzt, die unterschiedlichen Gruppen auf dem Schiff, unklar, alles irritierend. Beziehungsweise, Kirk kann sich das alles nicht erklären und hört plötzlich dann aber wieder das Kinderschreien. Also, und geht dann auch in Richtung des Schreins, aber will anschließend La'an wieder nichts darüber erzählen. Ich weiß auch nicht genau, warum die nicht miteinander reden.
Aber das ist ja immer so eine Situation.
Ja. Das ist auch vielleicht das Schiff, das das irgendwie macht. So.
Und in der Zwischenzeit versuchen ja dann Spock und La'an die Tür aufzumachen. Was ich ganz interessant fand, war der Dialog vorher, wo sie noch kurz darüber diskutiert haben, ob es dann wohl Leute gegeben hat, die Tür aufgemacht haben und dann Leute, die Tür zubarrikadiert haben und wieder Leute, die Tür aufgemacht haben. Ich hätte auf jeden Fall irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich nicht derjenige sein möchte bei Unklarheit, der diese Tür wieder aufmachen möchte.
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, die sind da jetzt mit einem Shuttle unterwegs von irgendeiner Konferenz, ne?
Ja.
Spätestens, als sie merken, okay, hier ist wissenschaftlich irgendwas ganz im Argen, da, also ich habe dir die Frage eben schon mal gestellt, aber je mehr wir irgendwie in dieses Schiff reingehen und je mehr da unklar ist, würde ich halt irgendwann mal sagen, hey Leute, lass doch nochmal gerade zurückbeamen und zur Enterprise fliegen. Wir merken uns diese Koordinaten, keine Ahnung, hier ein paar Brotkrumen streuen oder sowas. Und dann kommen wir mit der Enterprise wieder zurück und haben dann ganz, ganz viele Scanner dabei. Und dann gucken wir mal. So.
Ich meine, was Kirk...
Das ist ja kein Zeitdruck oder sowas.
Nee, überhaupt nicht. Was Kirk gemacht hat, ist eine Nachricht an die Enterprise zu schicken. Ne? Der hat ja noch eine abgesetzt und hat gesagt, so Leute, wir hängen hier nochmal eben kurz rum.
Ja.
Das fand ich ja auf jeden Fall schon mal einen guten Sicherheitsmechanismus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt argumentieren, seitdem die auf diesem Schiff sind, sind sie vielleicht auch nicht mehr komplett Frau und Herr ihrer Gedanken und Fähigkeiten.
Ja, möglich, ne? So, dass sie da schon die ganze Zeit beeinflusst sind, ja.
Ja.
Sie kommen dann auf jeden Fall auf die Krankenstation durch diese komische Tür und da finden sie leere Leichensäcke. So.
Ja.
Kirk und La'an sagen dann, ja, okay, das ist alles creepy, wir gehen mal in Richtung Brücke. Spock bleibt aber in der Krankenstation, weil da hat er einen Computer, mit dem er irgendwie so ein bisschen versuchen kann zu forschen. Da plötzlich fällt, als er an diesen Computer geht, hinten so ein Leichensack vom Biobett. Und er geht zurück und sagt so, hä, ist komisch, ne? Dann hebt er ihn hoch und sieht, ah, das ist ein vulkanischer Leichensack, das ist auch seltsam, so. Ne?
Hm.
Naja.
Was soll schon sein,
genau.
Ja. Und es ist natürlich auch wieder das passiert, was in Horrorfilmen dann immer passiert, ne? Sie lassen einen alleine zurück.
Ja, genau. Man muss sich irgendwann trennen. Das ist ganz, ganz wichtig. So.
Ja.
Zumindest La'an und Kirk sind noch zusammen. Die unterhalten sich auf dem Weg so ein bisschen über Beziehungen. Kirk verbockt seine gerade zu Carol Marcus. Sagt das auch ganz klar, ne? Also er weiß irgendwie nicht so richtig, wie das funktioniert. Im Hintergrund ruckelt übrigens so ein Zombie durch den Gang. Der wird von den beiden aber nicht gesehen.
Nee. So ein geiler Moment, ey.
Ja. Und ich habe
mich. Der hat auch keinen Bezug zu irgendwas, ne?
Also ja, richtig, genau. Das ist auch ganz, ganz strange, ne? Weil irgendwie, der wird auch, also es wird sehr wenig in dieser Folge erklärt, aber der wird nun gar nicht erklärt. Das ist keine Ahnung. So.
Ja. Und vor allen Dingen haben wir dann bis dato und auch danach eigentlich immer nur Dinge gesehen, die andere gesehen haben. So, also ne, wir haben ja dann quasi durch die Augen von irgendwem geguckt. Und in dem Moment sind wir die Einzigen, wir als Zuschauende, sind wir die Einzigen, die diesen Zombie sehen. Und da habe ich mich schon gefragt, sind wir auch beeinflusst am Ende?
Ja, wir sind auch beeinflusst, genau. Wir sind auch von der Griffin beeinflusst. Was ich mir auch gefragt habe, ist Kirk hier wirklich ein überforderter Vater oder benutzt er Starfleet auch ein bisschen als elegante Flucht vor Verantwortung?
Ja, ich glaube beides irgendwie, ne? Also ich kaufe ihm am Ende schon, also diesem Kirk zumindest, kaufe ich am Ende schon irgendwie ab, dass er so ein bisschen neidisch ist auf seinen Bruder, der es offensichtlich irgendwie gebügelt bekommt. auf der anderen Seite ist halt auch irgendwie nicht so richtig der Typ. Also ich glaube, der ist auch eher so dieser aus dem Augen, aus dem Sinn. Und wenn ich gerade was Wichtigeres zu tun habe, dann ist das gerade wichtiger. Und dann hinterher tut es mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. So.
Ja. Ja, ich melde mich schon irgendwann wieder.
Ja, ja, genau. Tschüssi. Ja.
Ich gehe mal Zigaretten holen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass Kirk eigentlich, also dass er eigentlich jetzt nicht so happy war mit dieser Vaterschaft insgesamt irgendwie.
Ja.
Aber ja, es kann auch falsch sein.
Ja. War ja auch, ich weiß, wurde das eigentlich irgendwann erzählt, aber es war ja wohl nicht geplant.
Weiß ich nicht, ob das erzählt worden ist. Naja.
Naja.
Kirk fragt Laan dann auch, ob sie an Geister glaubt oder lacht sie nur. Ja, Spock ist jetzt in Recherche beim Computer und der versucht herauszufinden, was passiert. Und er findet es raus, nämlich Rose Harper, die Sicherheitschefin der Griffin,
ja,
habe alle Leichen transportiert, einschließlich Captain Taggarts Leiche. Laan und Kirk finden auf der Brücke dasselbe raus und dann aber auch den Grund. Vorher gab es erratisches Verhalten der Crew. Ganz irgendwie seltsame Sachen. Und Rose Harper hat wohl offensichtlich immer wieder das gemeldet und wurde mehr oder weniger ausgelacht. Aber dazu auch später mehr. Bei Spock gibt's dafür noch mehr Informationen. Nämlich, es gab schon bevor im Endeffekt das alles völlig den Bach untergegangen ist, gab es schon 13 Strangulationen, 8 Messerangriffe und eine große Anzahl von Menschen wurde lebendig in den offenen Weltraum gebeamt.
Ups.
Und da muss man natürlich irgendwann fragen, ab wann wird aus Sicherheitsdenken eigentlich Paranoia? Das ist bei Laan ja ebenfalls keine rein theoretische Frage. So.
Nee.
Spock merkt auf jeden Fall, nachdem er das alles recherchiert hat, sofort, shit, wir müssen hier dringend runter. So.
Ja.
Final. So. Er rennt los, aber die Türen der Krankenstation schließen sich und als er sich umdreht, sind dann plötzlich die Leichensäcke nicht mehr alle auf einem Bett, sondern sie liegen auf unterschiedlichen Betten und sie sind noch nicht mehr leer. Sie sind jetzt voll. Auf allen Biobetten liegen jetzt Leichen.
Nachdem sie eindrucksvoll mit Blut vollgelaufen sind vorher.
Ja. Spock sieht sich dann ein Video von Rose Harper an, die berichtet von seltsamen Vorkommnissen. Und dann untersucht Spock anschließend die Leichen. Hinter ihm richtet sich einer auf. Es ist T'Pring. So.
Also es gibt vieles, mit dem ich gerechnet habe, aber damit nicht.
Ja. Und vielleicht müssen wir das jetzt mal thematisieren. Können wir jetzt schon thematisieren eigentlich. Warum wählt Spocks Kopf T'Pring und nicht zum Beispiel Chapel?
Also das ist ja auch eine Frage, die
wäre problematisch gewesen. Ja,
das stimmt. Das ist ja eine Frage, auch die Chapel stellt Spock am Ende. Ja. Ne? Und er erklärt es ja auch so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich hat es was mit seiner emotionalen Angreifbarkeit zu tun. Und offensichtlich ist T'Pring immer noch jemand, der in seinem Kopf es einfach hat, Schalter zu drücken. So.
Ja. Glaubst du das?
Weiß ich nicht so genau. Eigentlich war diese Beziehung ja nie so richtig deep, ne? Also ich meine, also zumindest seitdem wir ihn jetzt quasi auf der Enterprise kennen, hat er so ein bisschen hin und her geeiert zwischen T'Pring und Chapel, ne?
Ja, und final jetzt Laan.
Und final
ist
jetzt
Laan. Am stabilsten eigentlich.
Ja. Aber vielleicht ist das geht es auch um das Schuldgefühl. Vielleicht ist es ein Schuldgefühl, was er mit ihr verbindet. Weil es war ja schon eine dicke Nummer mit eingetüteter Hochzeit und allem drum und dran und dann irgendwie kurz vorher zu sagen, ach nö, doch nicht, ist ja schon irgendwie schwierig.
T'Pring ist ja irgendwie für ihn 3 unterschiedliche Rollen. Also einerseits verlorene Liebe, okay, vielleicht kann er damit leben, auch wenn er es irgendwie kompensieren kann. Dann Schuldgefühl, damit kann er sicherlich nicht leben, da hat er immer ein Problem mit. Und ist halt auch einfach die Person, die am stärksten mit seiner vulkanischen Identität verbunden ist. Ne? Weil Laan und Chapel sind halt Menschen. So.
Ja. Hm? Also Laan ist irgendwas.
Ja, Laan ist auch Mensch.
Also
vielleicht auch Mensch, aber
fragst,
Mensch.
Ja. Egal. Ja.
So, gehen wir mal zu Laan. Laan bemerkt eine Warnung von Rose Harper. Sie ist jetzt im Klaren, sie müssen von diesem Schiff runter. Das teilt sie dann Jim mit, aber der kann nur noch auf das zerstörte Shuttle vor dem Viewscreen zeigen und sagen, naja, wird halt jetzt schwierig. So, ja. Ein Abgang wird kompliziert.
War halt auch mein Gedanke, genau. Aber look at this.
Ja, aber es ist, hast du das hundertprozentig verstanden, wie denn jetzt dieses Shuttle kaputt gegangen ist?
Nee. Aber ich glaube, das wird auch nicht erklärt.
Nee, wird's nicht. Die einzige Erklärung ist eigentlich, dass sie es selber schon kaputt gemacht haben im Vorfeld, aber dann, ja, keine Ahnung, dann haben wir es halt nicht gesehen. So.
Oder es ist halt nicht kaputt. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Möglich,
es ist ja so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen unklar, was real ist und was nicht real ist. Also wir haben einen Moment ja später, wo es einmal flupp macht und wir relativ sicher sein können, dass, dass wir jetzt doch eher in der realen Welt unterwegs sind. Aber eigentlich ist es ja die ganze Zeit sehr schwammig, was wir jetzt hier wirklich sehen, ne?
Ja. Hm. Spock ist auf jeden Fall fasziniert vom Erscheinen von T'Pring. Er hält, versucht auch noch den Bezug zur Realität zu halten, ne, sagt er auch die ganze Zeit, ne, also im Prinzip redet er über so ein Metagespräch. Diese T'Pring-Projektion glaubt zunächst selbst, sie sei echt.
Ja.
Sagt dann auch, ja, keine Ahnung, ich hab, ganz seltsam, ich habe gerade eine Patientin beraten, dann gab's Licht, Dunkelheit und Atemnot. Und dann war ich plötzlich hier. Das ist natürlich raffiniert, ne? Die Halluzination verhält sich nicht wie ein Dämon, sondern ebenfalls wie eine verschleppte Person, ne?
Ja, voll.
Aber Spock fällt da nicht so richtig drauf rein, ne? Und sagt dann halt, ja, für mich ist das hier relativ gut erklärbar, das ist ein unbekanntes Phänomen halt, aber psychotrop im Wirkungsbereich beeinflusst alle, die die Griffin betreten. So. Damit erklärt die Folge relativ früh, was ungefähr passiert, ohne das Wesen zu benennen. So, das ist schon mal ganz okay.
Und es sind ja auch, es gab ja auch Geschichten, die irgendwie so ähnlich auch funktioniert haben, ne? Also
ja.
Von irgendwelchen Wesen, die beeinflusst haben, bis hin zu irgendwelchen Viren oder Krankheitserregern oder was weiß ich, ne?
Kirk ist jetzt auch davon überzeugt, dass Division 12 sich um die Griffin kümmern muss. Stellen dann immer noch mal fest, dass es sich kein anderes Schiff in der Umgebung befindet und fragen deshalb halt auch noch mal, was ihr Shuttle zerstört hat. Das ist wichtig, weil die Griffin kann offenbar physisch handeln oder ihre Wahrnehmung so manipulieren, dass sie selbst ihr Shuttle zerstören oder, wie du gesagt hast, ist es gar nicht zerstört.
Ja.
Wir wissen aber auf jeden Fall später ja, wie weit diese Selbstmanipulation auch geht, ne? Also unklar, was hier wirklich passiert. La'an macht sich dann auf jeden Fall in Richtung Maschinenraum auf, was uns dann im Endeffekt wirklich zu dieser Horrorsituation führt, dass alle drei alleine sind.
So. Ja, richtig.
T'Pring erzählt Spock dann, also das ist auch wieder ein Trick, ne? T'Pring erzählt Spock eine sehr konkrete Erinnerung, ne? Sie, bei einer Wanderung wurde sie verletzt, Tiere umkreisten sie, Panikattacke und dann durch Meditation und einen, den Vers eines vulkanischen Dichters mit dem wiederkehrenden Satz "It will guide you home" ist sie dann irgendwie wieder, hat sie sich selber irgendwie fokussiert. Spock erkennt völlig richtig, okay, du willst mir jetzt gerade beweisen, dass das eine Story ist.
Ja.
Genau, dass du echt bist, weil das ist eine Story, die du bis jetzt nur mir erzählt hast. Aber gerade weil du sie mir erzählt hast, kann sie aus meinem Gedächtnis stammen. Also was willst du mir eigentlich beweisen? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, das ist ein sehr seltsamer Versuch eigentlich.
Voll. Aber macht sie ja weiter, ne? Irgendwie. Sie versucht ja weiter, irgendwie mit alten Erinnerungen dann ihn zu bekommen. Aber das Argument bleibt ja die ganze Zeit das Gleiche.
Gleichzeitig brauchen wir diese Erinnerung, weil die wird später ja Spocks Rettungsleine.
Ja.
Und das ist natürlich ganz wichtig. Die Griffin oder was auch immer da agiert, durchsucht Spocks Kopf und reicht ihm bei versehentlich die Waffe gegen sie Griffin quasi. Also ein klassischer Bösewichtfehler quasi.
Ja, voll. Ja.
Du gibst dem Helden quasi die Waffe, mit der er dich zerstören kann. Ja.
Mhm. Kurz die Achillesferse gezeigt.
Genau, ja. So, La'an ist im Engineering angekommen. Hinter ihr betritt plötzlich Zombie Rose Harper den Maschinenraum. Gibt dann noch eine kurze Verwechslungsfrage, bei der man sich fragt, okay, La'an, du drehst dich einfach 3 Minuten lang einfach nicht um und gehst davon aus, dass wohl Spock hinter dir ist. Warum eigentlich? So,
in einem fremden Schiff, in dem es offensichtlich viele Halluzinationen gibt.
Ja. War ein bisschen albern, aber dann konfrontiert La'an Rose Harper und Rose Harper sagt, dass das, was ihr passiert ist, jetzt auch La'an passiert. Ja, sehen auch sehr ähnlich aus tatsächlich schon an der Stelle.
Rote Uniform, schwarze Haare, reicht.
Kirk arbeitet an der Brücke, dann hört er plötzlich wieder Kinderstimmen und das kleine Spielzeug, das er für David Marcus mitgebracht hat, ist im Captain's Raum, direkt neben der Brücke. Kirk nimmt das Spielzeug und geht dann den Schreien nach. Sie kommen aus dem Kabelschacht, in dem er gerade gearbeitet hat. Da rennt Kirk dann hin und versucht, nach David zu greifen. Dann verliert Kirk dabei den Verstand. Das kann man nicht anders sagen. So.
Das kann man so sagen. Und ich finde, das Baby hatte einen erstaunlich großen Arm.
Ja, fand ich auch. Vielleicht war es der David Marcus aus Search for Spock, der da drin war.
Ja, wer weiß.
Ist auch ein bisschen die Frage, ob Kirk das, also es geht ja darum, es geht ja um Kirks Angst hier, die hier thematisiert wird, ne? Und ja, ich frage mich ja, geht es Kirk wirklich um die Angst, David zu verlieren, oder um die Angst, dass David irgendwann merkt, dass sein Vater sich ständig für irgendwas anderes entschieden hat?
Ja, wahrscheinlich irgendwie beides und vor allen Dingen Letzteres.
Ja, vor allen Dingen Letzteres, ne? Ja. So, Spock hat den Verstand noch, den Kirk schon verloren hat. Er unterhält sich mit T'Pring, weiß aber, dass er eigentlich mit sich selbst redet. Das ist ganz nett eigentlich.
Mhm.
Aber plötzlich nimmt T'Pring einen Phaser und betäubt Spock.
Jesus.
Ja.
Habe ich auch nicht so richtig kommen sehen, ehrlich gesagt.
Nee, kann ja auch nichts kommen sehen, weil hier nichts in dieser Folge irgendwie sinnvoll angekündigt wird. Irgendwie.
Ja.
Es passieren einfach Sachen. La'an macht Geisterjagd mit Rose Harper im Maschinenraum. Plötzlich geht das Licht an und die gesamte Besatzung der Griffin steht rund um La'an als Geisterzombies. Rose Harper sagt, sie sei jetzt Teil von ihnen. Ja.
We are family.
Ja. Sind sehr viele klassische Horrorbilder, die wir hier haben.
Ja.
Das geht auch so weiter. T'Pring hat Spock auf den Tisch geschnallt und will ihm jetzt seine vulkanische Seite austreiben. Sie schneidet ihm nämlich die Ohren ab. So. Also der Punkt ist irgendwie, jetzt kriege ich es gerade nicht mehr zusammen. Was ist die Logik von T'Pring?
Die vulkanische Seite wollte sie ja danach bearbeiten, weil ihr Herz versetzen wollte, sein Herz versetzen wollte, und damit wollte sie die vulkanische Seite. Aber sie hat, also sie haben ja vorher dieses Beziehungsgespräch, ne?
Ich hatte es mir aufgeschrieben, ich musste gerade noch suchen. Also, Spocks Menschlichkeit sei seine größte Stärke. Hm?
Sagt sie.
Seine vulkanische Seite halte ihn in Beziehungen und in der Sternenflotte zurück. Und deswegen müsse sie jetzt seine vulkanische Seite ihm wegnehmen. Menschliche Seite leben kann.
Vorher haben sie ja so ein bisschen so eine Schuld hin und her Schieberei gemacht, ne? So nach dem Motto, ja, es tut mir leid, dass ich die Beziehung vor die Wand gefahren habe, sagt Spock, und dann sagt T'Pring, aber nee, ich habe die Beziehung gegen die Wand gefahren, weil ich mich auf deine vulkanische Seite konzentriert habe und deine menschliche damit ignoriert habe, irgendwie so, ne?
Genau.
Und also daraus ist es irgendwie entstanden, genau.
Ja. Und damit entsteht dann halt dieser Gore-Faktor in dieser Folge hier, ne? Das war auch noch
Body Horror, ich liebe Body Horror.
Ja. Natürlich liebst du Body Horror.
Ja.
Wir sind alle doch, wie heißt Kovic nochmal?
Kovic heißt Kovic, was? Ach so, du meinst der Regisseur. Jesus.
David Cronenberg. Wir sind alle
David Cronenberg. Ja, wir sind alle große David Cronenberg-Fans, aber nur als Schauspieler.
Ja, genau. So. Wir gehen auf die Brücke nochmal. Kirk dreht durch und schreit nach David. Dann beamen plötzlich Sam, Kirk, Uhura, Ortegas, Una und Pike an Bord. Una und Pike, beide. Wir haben es in der letzten Folge noch thematisiert.
Genau.
Wir sind niemals beide zusammen irgendwo.
Habe ich auch sofort gedacht. Und dann habe ich sofort gedacht, ja, komm, erzähl doch nichts. Ja.
Also, hast du einen Moment geglaubt, dass sie echt sind?
Nee. Aber genau deswegen, weil ich auch direkt gesagt habe, so, ja, okay, noch einer, die beiden zusammen auf gar keinen Fall, so.
Also es sind erstmal zu viele. Ich war mir aber grundsätzlich schon sicher, nee. Also vor allem, weil die Folge so Star Trek untypisch ist. Es gibt keinerlei B-Story. Ne? Also wir haben die ganze Zeit nur diese A-Story. Ne?
Ja.
Gar nichts von der Enterprise, auf der sie irgendwie überlegen, wo ist denn unsere Crew? Wie sollen wir die denn retten? Irgendwie sowas. Und das hat ja nur einen Grund. Sie wollten uns suggerieren, das hier wäre die wirkliche Enterprise-Crew. Ne?
Ja, klar. Ja.
Ich frage mich aber trotzdem, wäre der Twist hier stärker gewesen, wenn wir parallel eine echte Rettungsmission gesehen hätte oder vielleicht den Anfang davon oder sowas, ne?
Stimmt, ja.
Und dann beamen die tatsächlich auf die Brücke. So.
Ja, aber dann hätten sie weniger Zeit gehabt, das zu erzählen, was sie da erzählen wollten, ne?
Was erzählen die denn da?
Ja, ich weiß es, nix. Aber wir sind ja auch gleich schon durch, ne? Haben nicht mal eine Stunde miteinander geredet. So dicht ist die Folge. Nein, die erzählen natürlich nichts, aber die wollen Stimmung aufbauen. Also ich meine, die spielen ja auch die ganze Zeit mit diesen ganzen Elementen, und sie wollten, glaube ich, alle Elemente mal irgendwie durchspielen, ne?
Ja. weiß ich nicht. James Kirk erklärt sich, Sam Kirk erklärt, dass David auf dem Weg nach Epsilon 5 ist. Also James Kirk soll sich nicht grämen. Er wird definitiv nicht Davids Stimme hören. Pike will die Situation entschärfen, aber das geht ja nur über einen Spacewalk und EV-Suits. Habe ich nicht ganz verstanden, was da gesagt wird. Kirk ist aber eh schon wieder abgelenkt. Der hört nämlich weiter Stimmen. Sam spricht mit ihm vor allem über seine Angst um Carol Marcus. Also irgendwie wird die Situation auf jeden Fall nicht völlig entspannt dadurch, dass die gesamte Crew jetzt da ist. Beziehungsweise nicht da ist, wie wir wissen, aber gut. La'an flüchtet gerade vor dieser Geisterarmee und will mit dem Turbolift in Richtung Brücke fahren. Der fährt sie aber immer wieder nur zu Deck 17. So. Irgendwann beugt sich La'an und geht in Richtung abgehangener Bereiche in Deck 17. Da wurde offensichtlich gerade gestrichen. Da sind überall diese Malerkrepp da überall angebracht.
Ja, also auch das ist so eine Frage. Also nur weil der Computer es will, würdest du dann da durchgehen?
Weiß ich nicht.
Egal.
Und grundsätzlich, wir haben noch überhaupt nicht drüber gesprochen, dass es natürlich alles auf der Enterprise gedreht worden ist. Ne? Also das ist alles die Enterprise hier. Ne? Wir sehen es vor allen Dingen im Engineering, ne? Diese große Halle, die wir ja wirklich aus der Enterprise zur Genüge kennen. Aber im Endeffekt ist es hier die Enterprise, die einfach ein bisschen umgestaltet worden ist. Ja.
Ein paar andere Kamerawinkel, ein bisschen anderes Licht.
Ja, sie findet die Tür zu Rose Harpers Quartier. Da ist ein Stuhl zwischen die Tür geklemmt, sodass sie sich nicht schließen kann. Auf einem Pad läuft ein Personal Log von Rose Harper. Und da kriegen wir jetzt so ein bisschen Infodump. Also Captain Taggart und Dr. Gayhar haben sie des Dienstes erhoben, haben sie dann in ihr Quartier eingeschlossen.
Enthoben.
Was habe ich gesagt?
Ja. Erhoben.
Erhoben. Erhoben. Ja. Das geht gar nicht. Man kann niemanden seines Dienstes erhoben.
Oder erheben.
Genau. Ja. So, aber sie haben sie enthoben und sie haben sie dann in ihr Quartier eingeschlossen und niemand glaubt ihr. So.
Ja.
Also, der grundsätzliche Ablauf war, also Harper meldet zunächst korrekt erscheinende Fälle von Gewalt, Selbstverletzungen und Wahnvorstellungen. Klar, die Sicherheitsoffizierin, die beobachtet das, ne?
Ja.
Und dann schickt sie alle Betroffenen zu Dr. Gayhar, ne? Die werden untersucht, medizinisch dann aber wieder freigegeben und daraufhin verdächtigt sie erst den Arzt, dann den Captain, ihre Berichte zu unterdrücken. Und dann bleibt halt schon die bittere Frage für uns, war sie vielleicht die Einzige, die das Problem früh erkannt hat?
Ja.
Oder war sie die erste Person, deren Wahrnehmung vollständig übernommen worden war? So. Und das lässt die Folge offen, wie so vieles. Aber hier an dieser Stelle gefällt es mir, dass die Folge das offen lässt eigentlich.
Ja, ich finde, genau, das ist ein erster, spannender, deeper Moment, der so ein bisschen in die Geschichte reinschauen lässt und eben Fragen aufwirft. Aber es wirft am Ende leider auch die Frage auf, ob dieser ganze Bums auch wirklich real ist. Ne?
Ja.
Das ist, ne, also wenn wir jetzt zurückblicken, nachdem irgendwie klar war, das waren ja alles nur Visionen und die Visionen waren zugeschnitten auf die Personen, kann man sich schon die Frage stellen, hat es diese Sicherheitsoffizierin eigentlich wirklich gegeben?
Genau. Und wenn es sie gegeben hat, wäre La'an unter denselben Bedingungen möglicherweise genauso weit gegangen? Und wenn es sie nicht gegeben hat, ist das eigentlich La'an? Also ist das eigentlich, wie La'an handeln würde? So, ne?
Ja,
womit die erste Frage im Prinzip sich schon wieder beantwortet hat. Weil das ist klassisch La'an, was hier gerade passiert eigentlich.
Richtig,
Und dementsprechend ist die Folge hier auch konsequent und plötzlich sieht La'an sich selbst in diesem Pad. Das zerschlägt sie dann, weil sie das eigentlich nicht sehen will, dass sie so ist und bricht dann an der Wand zusammen. Dort findet sie dann Uhura. Auch Ortegas ist da und die nehmen La'an mit in Richtung der Suche nach EV-Suits. Also zumindest wollen sie da eigentlich hingehen, aber im Endeffekt gehen sie zum Transporterraum. So.
Ja. Und lustigerweise sagt dann Ortegas noch, nachdem La'an Uhura intensiv umarmt, dass einiges passiert sein muss, wenn La'an jemanden umarmt.
Ja, genau. So. Also La'an ist ziemlich gebrochen aus dieser Folge raus. Das werden wir auch nachher nochmal hören. So. In der Krankenstation hatte Pring Spock mittlerweile die Ohren abgeschnitten und will jetzt noch sein vulkanisches Herz entfernen. Dann kommen aber Pike und Una rein, unterbrechen die Zeremonie, aber T'Pring ist auch plötzlich weg. So. Also.
Stimmt, ja.
Unklar, wohin die plötzlich ist. So. Also wir wissen natürlich, eine Halluzination kann kommen und gehen, wie sie will, aber Spock hat auch mittlerweile leider auch den Bezug zur Realität zumindest vorübergehend verloren.
Ja.
Sam und Jim Kirk unterhalten sich weiter über Beziehungen. Sam Kirk gibt James eine Anleitung, wie man Beziehungen als Weltraumreisender führt. Ne? Und wir müssen uns natürlich trotzdem fragen, kann man wohl gleichzeitig guter Sternflottenoffizier und verlässliches Elternteil sein? Oder verlangt Starfleet grundsätzlich strukturell zu viel?
Naja, ich meine, auf der Enterprise D vielleicht schon, also da, wo Familien mitkommen dürfen, ist das ja schon irgendwie, ne, oder auf der Voyager, ne, mit Naomi Wildman, okay, mit der ist jetzt nicht so gut geendet, alles in allem mit der Elternschaft, aber ich meine, wenn das Konzept Familie mitgedacht wird, dann glaube ich, kann man das schon machen. Aber wir haben ja auch schon viel über Beziehungen gesprochen, gerade, ne, mit Blick auf Pike. Und das ist ja halt schon eine Herausforderung, wenn du halt an verschiedenen Orten bist, ne? Und wenn jetzt hier sein Sohnemann von Kirk halt irgendwo ist, wo die Kommunikation einfach ewig in 3 Tage dauert, dann ist das halt schon eine Herausforderung. Ja. Und wenn man halt irgendwie immer so, also wenn man auf einer 4-Jahres-Mission ist, irgendwo deep im Weltraum, dann ist man halt 4 Jahre weg. So, nicht gut. Das überlebt keine Beziehung und das ist schlecht für eine Beziehung zu einem Kind, was in 4 Jahren ja völlig den Bezug zu dir verloren hat.
Genau, also das funktioniert schon mal gar nicht. Und ich würde dir auch ein bisschen widersprechen. Ich sehe auf der Enterprise D, ehrlich gesagt, keine wirklich funktionierenden Familien. Es gibt ein paar funktionierende Beziehungen. Es gibt irgendwie alleinerziehende Eltern mit Beverly und ja.
Miles und Keiko.
Miles und Keiko haben aber noch kein Kind auf der Enterprise D.
Nee, das stimmt.
Dafür ziehen sie dann auf Deep Space Nine. Das wiederum kann ich verstehen. Auf Deep Space Nine kannst du irgendwie schon Kinder großziehen. Das funktioniert an unterschiedlichen Stellen. Da kannst du auch Familie leben irgendwie. Also auch vielleicht nicht die perfekte funktionale Familie, aber grundsätzlich geht das. Aber auf der Enterprise, das ist auch ein bisschen zu gefährlich irgendwie. Da sterben die, wie die fliegen.
Das sind ja 4000 oder sowas. Wie viel war? Nee, komm, das Fass machen wir nicht wieder auf. Da ein paar hast du halt immer Verlust. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich eine Forschungsmission. Also, ja. Eigentlich soll ja nichts passieren und Weltraum ist ja harmlos.
Ja. Das wird Pike nachher anders sagen. So, wir gehen aber nochmal in die Folge zurück. Dann hört Sam plötzlich Stimmen seines Sohnes Peter und will kurz durchdrehen. James hält ihn aber zurück und dann gehen die Türen der Brücke zu. Da habe ich mich dann kurz gefragt, bricht die Folge hier nicht ihre eigenen Regeln? Warum ist denn jetzt plötzlich Sam paranoid, der ja eigentlich auch nur ein paranoides Bild von Jim ist?
Weil Jim glauben soll, dass Sam unter den gleichen Dingen leidet wie er, um quasi zu, also eigentlich ist das die perfekte Tarnung. Der sagt ja auch so, pass auf, das ist dasselbe, was mir passiert ist, wir müssen hier weg, es tut mir leid, hör da nicht hin, so, ne?
Aber war die Logik nicht, dass das alles Manifestationen von Ängsten sind?
Du meinst das, was die sehen?
Ja. Von Identitätsängsten irgendwie alle? Ich dachte, das wäre die Logik gewesen. Und dann verstehe ich diese Sam-Kirk-Nummer nicht. Ich verstehe nachher 2 andere Sachen noch weniger, aber Sam-Kirk-Nummer war die erste, die ich da nicht verstanden habe.
Aber die Sam-Kirk-Nummer ist ja jetzt erstmal grundsätzlich, also dass er sich ja mit Sam Kirk unterhält, das triggert ja irgendwie sein Vater-Issue da, ne? Also das ist ja dann irgendwie, das passt ja schon zu dem Babygeschrei. Und dass Sam Kirk sich dann irgendwie so verhält, dass er möglichst authentisch wirkt auf ihn, das finde ich ist ja schon, also das ist ja das gleiche, wie wenn T'Pring versucht, mit irgendwelchen Erinnerungen hier zu punkten. Also ich finde, okay, das geht so in die gleiche Richtung. Authentische Darstellung von Menschen, Wesen.
Ja, da müssen wir aber nachher, glaube ich, über Una und Pike sprechen. Aber gut, dann schieben wir das nochmal. Wir gehen erstmal zu La'an, Uhura und Ortega. Sie sind im Transporterraum. La'an stellt den Transporter für Erica aber so ein, dass sie in sich selbst gebeamt wird.
Scheint nichts Schönes zu sein, ja.
Nee, was wirklich fürchterlich ist, Uhura rettet das Verfahren noch. Erica wird dann in Transporter-Buffer geladen. Und wichtig ist hier an dieser Stelle, glaube ich, dass La'an weiterhin glaubt, sie würde helfen. Also das ist jetzt keine bewusst handelnde Angreiferin hier an dieser Stelle, ne?
Ja.
Genau dasselbe Muster wie bei Harper. Und vielleicht ist das auch der Kern der Folge. Also niemand handelt hier grundsätzlich aus Bosheit. Alle glauben, sie tun irgendwie das Richtige. So.
Ja, genau. Sie helfen entweder oder verteidigen sich, ne? Ja, das ist ja auch quasi, helfen sich selber dann, ja.
Genau. Una und Pike retten Spock, Dann dreht aber Una durch. Sie schneidet sich selbst ihre Haut auf, weil Starfleet sie nie zum Captain machen wird, wenn sie genverändert ist. Also Una glaubt, ihr illyrisches bzw. genetisch verändertes Blut halte sie zurück und die Sternflotte werde sie niemals zum Captain befördern, solange sie Illyrianerin sei. Sie will sich also buchstäblich von ihrer biologischen Identität befreien. Jetzt nicht als zufällige Selbstverletzung, sondern wirklich als groteske Zuspitzung ihres institutionellen Traumas. Auch hier frage ich mich, okay, ist das denn reine, okay, so würde Una halt handeln, weil das ist es ja eigentlich nicht. Una würde nicht so handeln. Oder warum sieht Spock das hier?
Ja, das ist, also ich, du hast schon recht, ne, da müssen wir nochmal irgendwie drüber reden. Die Rettungscrew ist halt wirklich eigentlich am Ende so ein Problem. Weil da weiß man auch nicht, wessen Vision es am Ende auch wirklich ist, ne, weil sie erscheint.
Kann ja nur Spock sein, ist ja keine andere.
Ja, ja, klar, aber sie erscheint ja in dem Moment, in dem Kirk alleine auf der Brücke ist, ne?
Ja, aber das muss ja nicht dieselben sein. Aber dann irgendwie, ja, stimmt, warum sind es eigentlich dieselben? Das ist auch irgendwie Quatsch. Also sie müssen sich ja nicht durchs Schiff bewegen.
Nee. Also es macht von der Logik her, macht dieser Part eigentlich keinen Sinn. Aber wir wissen auch zu wenig über das, was auch immer da gerade passiert, ne? Also ist es ein Wesen, das es am Ende steuert, genau. Oder ist es, also, ne, wenn da jetzt noch irgendeine Art von Steuerung hintersteckt, dann könnte man sagen, okay, das macht vielleicht irgendwie noch Sinn, aber wenn es wirklich nur Halluzinationen sind, die in den Köpfen der jeweiligen Protagonisten quasi da vor sich gehen, dann macht es eigentlich keinen Sinn.
Die Kirks haben sich auf der Brücke jetzt damit arrangiert, dass sie wohl sterben werden und passend dazu beginnen dann Steine auf dem Viewscreen zu fallen. Sam erklärt Jim, hey, du kannst nicht alle retten, du musst damit Frieden schließen, dass du nicht alle retten kannst. Da frage ich mich auch, warum sagt ausgerechnet der halluzinierte Sam, du kannst nicht alle retten? Ist das eine Einsicht Kirks oder ist das die Botschaft des Schiffes? Wenn es eine Einsicht Kirks ist, dann weiß ich nicht, ob er sie nicht nachher wieder vergessen hat. So. Aber gut.
Mal irgendwann reißt auf. Fand ich faszinierend, dass der Viewscreen ja offensichtlich kein digitaler ist, sondern da aus Glas.
Ja.
Egal.
Das ist aber bei mehreren Schiffen, dass tatsächlich sowohl ein Glas-Viewscreen als auch ein digitaler ist.
Naja, gut.
Irgendwann reißt der auf jeden Fall. Sam Kirk wird erst in den Viewscreen und dann blutig in kleinen Teilen ins Weltall gesogen. So.
Ach, krass.
James kann sich hier aber in den Turbolift retten, der dann doch irgendwann aufgeht. So. Parallel flüchtet Uhura vor Laan. Laan will sie noch überzeugen, dass sie ihre Hilfe braucht. Plötzlich steht Rose Harper hinter Uhura und attackiert sie mit einem Messer. Und in einem Schnitt sehen wir dann, dass Rose Harper und Laan mittlerweile zusammenfallen. Dass also Laan da mit dem Messer steht, der Wahrnehmung kann man nicht mehr trauen, also auch unserer nicht mehr. So. Und dann ist die Frage, ob das für dich der Moment war, weil du es eben schon mal angedeutet hast, in dem klar geworden ist, dass Rose Harper vielleicht nie objektiv existiert hat?
Ja, also die Frage muss man sich an der Stelle schon stellen, ne, weil sie halt so so übereinander gelegt wird. Ne? Also das ist.
Ja.
Aber auch das ist unklar. Ne? Es bleibt unklar. Aber das ist, also das Gefühl hast du halt in der Szene, ne? Also das Gefühl hast du, dass in der, und das kriegen wir in der Spock-Szene ja gleich auch nochmal gespiegelt, ne? Wenn Spock die Schere in der Hand hat. Also diese beiden Hinweise deuten ja schon darauf hin, dass sie am Ende alles selber waren.
Ja. Ist die Frage, ob das wirklich so ist, ne?
Sie deuten zumindest darauf hin. Ob das so ist, weiß ich
nicht. Sie deuten darauf hin, genau. Ja. Wir wissen halt wirklich nicht mehr. So.
Ja.
Jim Kirk trifft dann im Gang auf Laan, dann hört Kirk plötzlich wieder seinen Sohn, dreht sich um und dann sticht Laan ihn ab. Und Kirk bricht zusammen. Frage mich auch, wie repariert man denn so eine Beziehung nach sowas? Ne? Reicht, ich war nicht ich selbst wirklich aus? Weiß ich nicht. Ja. Wir werden sehen. So.
Ich glaube, es ist auch eine Frage, die sich Laan noch später stellen wird. Ja,
ja, genau. Pike nimmt sich ein Messer und zerschneidet seine Hand, weil er jetzt Chefkoch sein will.
Das war der Moment, wo ich in dieser Folge weggeguckt habe.
Also
kann ich nicht. Ich weiß, das ist alles nicht echt, logischerweise, aber ich kann das nicht. Ich fand die Ohren schon schwierig, aber da war es vorbei.
Ja, das war für mich wirklich die finale Nummer, wo ich wirklich gesagt, das ist ja gerade keine Katharsis für Pike oder Una. Beide sind ja gar nicht wirklich da. Das sind ja Figuren in Spocks Halluzinationen. Wenn Pike seine Finger abschneidet, verarbeitet Pike also exakt gar nichts. So. Wir sehen lediglich Spocks Vorstellung, was Pike belasten könnte. Okay, Kommando, Unfall, Schicksal, der Wunsch nach einem anderen Leben, okay, so. Aber Pike läuft ja jetzt auch nicht die ganze Zeit durch die Enterprise und sagt, oh, ich wäre eigentlich gern Koch.
Oh. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht sehen wir das. Vielleicht sehen wir, wie gesagt, auch irgendeine böse Intelligenz, die da noch mitsteuert und Bilder aus den Köpfen der Beteiligten nimmt und die einfach böse Sachen machen lässt.
Maybe. Aber die Regeln sind uns nicht klar und das gefällt mir nie. So. Also, oder die Regeln werden hier unsauber. Also erst heißt es, das Schiff greift deine eigenen Ängste an, dann plötzlich inszeniert es die Traumata anderer Menschen, die du zufällig kennst. Das kann man thematisch lesen als Horror vor einer Identität, die ihre widersprüchlichen Teile irgendwie abschneidet. Psychologisch ist das aber eher so, dass wir versuchen, gerade das Drehbuch zu schreiben. So, mit Skalpell. Ja,
das stimmt.
Und keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Folge so ein bisschen ihre eigenen Regeln aus dem Blick verloren hat. Ja, aber ihr werdet hoffentlich da was zu schreiben. Vielleicht habt ihr es auch ganz anders verstanden. T'Pring steht dann plötzlich hinter Pike und konfrontiert Spock dafür, dass er immer noch logisch agieren möchte. Mhm. Und dann sagt Spock, ja, aber Logik ist ja eigentlich das Einzige, was mir hier rausführt. Und dann fängt Spock plötzlich an, vulkanisches Mantra aufzusagen, nämlich das, was er vorher von T'Pring gelernt hat. Also aus seinem Kopf nochmal aufgesagt bekommen hat und alles löst was sich dann
T'Pring genutzt hat, genau, ja.
Genau. Ja, er sieht dann plötzlich die Realität, nämlich uralte Leichen in der Krankenstation. Er selbst hat die Schere in der Hand, mit der er sich die Ohren abgeschnitten hat. Ja. Ja. Und wir müssen auch die andere Sache noch zu Ende bringen. Kirk schleppt sich schwer verletzt durch die Griffin. La'an verfolgt ihn und droht auch David umzubringen, wenn Kirk tot ist. Also das ist jetzt auch full rogue. So.
Ja.
Kurz bevor La'an Kirk dann aber umbringen kann, werden alle drei auf die Enterprise gebeamt, auch Spock. Und im Transporterraum bricht La'an weinend zusammen. Kirk wird medizinisch versorgt. Und seine erste Info, um die er fragt, ist, was ist eigentlich mit Sam Kirk? Antwort, hä, der ist auf Landurlaub mit seiner Familie. Was ist los mit dir? So,
ja. Ja, reißt wieder zusammen, ja.
Ja. Man muss jetzt sagen, anders als Sams Tod und T'Prings Operation scheint Kirks Stichverletzung ja körperlich real zu sein. Ne? Also La'an hat ihn tatsächlich angegriffen. Ne?
Ja,
und Spock hat auch wirklich seine Ohren abgeschnitten. Also er hat es zwar selber gemacht, aber er hat sie wirklich abgeschnitten. So.
Ja.
Also die Illusionen erzeugen jetzt keine Phantomwunden, ne? Sondern reale Handlungen basieren da. Frage. Jetzt als Philosoph, ne, der auch seinen Descartes gelesen hat. Woher können wir jetzt überhaupt wissen, dass die Enterprise jetzt wirklich real ist?
Ach Mann, ja, natürlich, niemand weiß das jemals. Das ist natürlich auch was durch meinen Kopf gegangen ist. Das ist halt das Problem, wenn du mit dem Mist einmal anfängst. Das ist halt das Inception-Problem. Du traust dann hinterher, du traust einer Serie nicht mehr oder einem Film nicht mehr und du wartest die ganze Zeit darauf, dass noch irgendwas passiert. Du weißt es nicht. Was ist denn schon real?
Wäre ganz witzig, wenn in 5-6 Folgen irgendwann, es passiert noch ein bisschen was in den nächsten Folgen, und 5-6 Folgen wird dann irgendwann klar, das war alles noch die Griffin.
So. Gott, was fürchterlich. Ganz fürchterlich.
Ja.
Das ist für mich die fürchterlichste Vorstellung, die du für die Staffel für mich aufmalen kannst hier.
Ja, gehen wir aber nicht davon aus. Wir haben dann noch eine Nachbesprechung von Pike und Mbenga.
Aber das ist das Problem, weißt du? Dann sehe ich dann sehe ich die Nachbesprechung, dann sehe ich die nächste Nachbesprechung mit hier, nimm dir mal einen Drink und ich traue keinem mehr. Ich gucke mir das an und traue niemandem mehr.
Ja, klar. Klar. Weil, das ist das Problem mit Halluzinationen und mit unzuverlässigen Erzählern, die es hier gibt, ne? Das kriegst du nicht so schnell gelöst. Das Fazit von Pike und Benga ist jetzt unklar, was hier eigentlich passiert ist. Ne? Kirk, Spock und La'an erholen sich körperlich, aber unklar, was mental bei Spock und La'an zurückbleibt vor allen Dingen. Ne? Bei Kirk vielleicht ein bisschen weniger, weil Kirk ist mental sowieso schon kaputt. die USS Thor trifft ein. Finde ich auch schön, dass hier noch ein Marvel-Verweis ist. Ne? Bei unklaren Regeln innerhalb eines Franchises kommt sofort ein Marvel-Verweis um die Gegend.
Hervorragend, ja. So. Aus irgendeinem Multiverse.
Genau. Die USS Thor trifft ein und verschleppt die Griffin jetzt zu einer Basis von Division 12. Pike weiß offenbar selbst nicht, wo diese Basis liegt. Ich glaube, das ist nicht unabsichtlich eingeführt worden. Division 12 werden wir nochmal sehen. So.
Ich bin mir nicht sicher.
Und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt gefragt, wie viele Leute werden jetzt noch auf dieses Schiff geschickt, bis irgendjemand auf die revolutionäre Idee kommt, vielleicht lassen wir es einfach in Ruhe.
So. Ja, oder jagen es in die Luft.
Ja, ja. Genau. So. Spock hat dann noch eine Nachbesprechung mit Chapel. Bittet Chapel übrigens ausdrücklich in sein Quartier, weil die Krankenstation der Griffin der letzte Ort ist, an dem er sich aufhalten wollte. Also die Krankenstation der Enterprise, die zufällig aussieht wie die Krankenstation der Griffin. Chapel erzählt ihm daraufhin von einem eigenen Kriegserlebnis in einem Hospital, nachdem sie für längere Zeit nicht einmal mehr in einer Messe essen konnte.
Ja.
Und damit normalisiert sie schon so ein bisschen seine Vermeidungsstrategie, die er hier fährt, ohne sie wegzureden. Ich finde, Chapel ist diese Staffel wirklich sehr empathisch. Das gefällt mir gut.
Ja. Wir haben noch nicht viel gesagt, aber ja, schon.
Ja, aber hat jetzt irgendwie 2-3 Momente gehabt, in der sie wirklich auch empathisch agiert. Das gefällt mir.
Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, Chapel weil sie
super Figur.
Ja, ja, aber die hat sie ja in der letzten Staffel wirklich nicht einfach gehabt.
Nee, das stimmt. Ja, ja. Und also ja, auch die Entwicklung, die sie da machen musste mit ihrem Historiker Indiana Jones Menschen, das war, ja, war nicht nur einfach.
Er sagt ihr auf jeden Fall, es gehe ihm gut. Ob wir ihm glauben sollen, I doubt it an dieser Stelle. Ja. Am Ende fragt sie ihn noch, warum er sich T'Pring vorgestellt hat. Interessant, dass sein Gehirn ihn zur Logik zurückgeführt hat. Ne? Die Frage ist natürlich, ist das jetzt ehrliche Selbsterkenntnis oder maximale emotionale Flucht? Ne? Weil ich meine, das hat Spock ja schon öfter in der Geschichte gehabt, dass in dem Moment, wo Emotionalität für ihn ein Problem war, hat er gesagt, naja gut, dann gehe ich mal wieder auf volle Logik irgendwie. Ja.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Unklar, ja.
Pike und La'an machen auch noch ein Debriefing. La'an versucht zu analysieren, was ihre Visionen über ihre Ängste sagen. Und Pike erzählt dann eine Geschichte über den Schuppen seines Onkels Art, ne? Wo er gepennt hat. Und in der Nacht hört er Metall über den Boden kratzen und eine Stimme sagen, I know your true name. Und dann ist er geflohen und hat sich am Nagel verletzt. Und am nächsten Morgen fand die Familie nichts. Die Narbe aber blieb. Pikes Pointe ist dann, der Weltraum ist grenzenlos in seiner Schönheit und in seinem Schrecken. Und interessanter Satz, was auch immer sie getroffen haben, entscheidend sei, dass sie überlebt haben. Mehr müsste die Sternenflotte nicht wissen.
So, so.
Ja, institutionelle Demut quasi. Akte geschlossen, weil Erkenntnis gefährlicher wäre als Unwissenheit. Du kannst dir vorstellen, dass ich damit intellektuell gar nicht zufrieden bin, ehrlich gesagt. Normalerweise wäre das jetzt der Anfang einer Star Trek Episode und nicht das Ende. So.
Ja.
Also, oder ja, vielleicht das Ende des Teasers. So. Ja. Weiß ich nicht.
Ja, es ist auch so, das ist halt auch irgendwie so untrackig am Ende, ne? Also es ist ja irgendwie, also wir wollen ja eigentlich herausfinden, wir wollen ja wissen, wir wollen den Dingen auf den Grund gehen, und wenn wir Dinge verschweigen, dann es ist eine Arbeitsverweigerung am Ende, ne?
Also irgendwie schon, ja.
Und auch ich sitze da und denke so, ja, okay, also jetzt ist da die Division 12 dran, so, immerhin, ja, aber es ist scheinbar irgendeine Geheimdivision, und den Rest willst du auch vom Rest geheim halten, aber ich hätte gerne schon auch vielleicht noch eine Antwort. Ich sitze hier und frage mich, was sollte der Bums? Erklärt's mir halt noch, so, oder gib mir eine Aussicht auf Erklärung oder so.
Star Trek suggeriert uns ein intelligibles, also mit Intelligenz verstehbares Universum, und zwar immer. Und das tut die Folge hier nicht. Das, also sie, keine Ahnung, sie sagt doch nicht, dass es unerklärlich ist, aber sie sagt auf jeden Fall, ja, müssen wir nicht wissen. So. Und das denke ich halt, nee, doch, müsst ihr wissen. Das ist eigentlich die Haltung, die ihr als Explorer, Explore Strange New Worlds haben solltet irgendwie.
Ja. Und die wir auch gesehen haben eigentlich in der Vergangenheit. Also immer dann, wenn es halt irgendwelche unerklärlichen Phänomene gegeben hat, dann da wurden sie halt erklärt. Also selbst der Geist hier, Beverly und so weiter, war halt kein Geist, surprise,
sondern eine Kerze. Als
Alien. Ja, sondern eine Kerze. Aber es wird aufgelöst, es wird erklärt.
Ja. So. Uhura ist noch empathischer als Chapel. Sie hat nämlich sogar Kirk Cookies gemacht. So.
Ja.
Und sie hat ein Signal über eine oder zwei Sternbasen weitergeleitet, sodass er jetzt nur noch auf den Knopf drücken muss, um Carols Außenposten zu rufen. Das ist auch schon mal schön, dass Uhura das vorbereitet hat. Kirk hat so ein bisschen Angst, dass er seinen Verstand auf der Griffin verloren hat.
Ja.
Und Uhura sagt, ja, aber dafür sind ja die Kekse da. Also ich prüfe, ob du noch zurechnungsfähig bist, weil Die Ablehnung frisch gebackener Cookies ist ein klares Zeichen von Wahnsinn. So. Ja. Gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Die sahen auch lecker aus, finde ich.
Irgendwie schon, aber posttraumatische Belastungsstörungen werden damit auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Das sage ich jetzt nicht wegen der Kekse mit dem Kakao.
Ja, stark. Ja, du hast völlig recht. Also trotzdem hat mir dieser Moment irgendwie ganz gut gefallen. Am Ende
ja, es war so ein bisschen, Kirk,
Carol auf jeden Fall an.
Und sie geht nicht ran. Ja. Es war so ein bisschen eine Stärkung einer Beziehung, wo wir gar nicht so viel drüber wissen am Ende. Ne? Also es ist so, ja, so ein bisschen, hier wird schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also vielleicht auch vorbereitet einfach, warum Kirk am Ende in seinem Team Uhura haben wollte. Ne? Also die kriegen immer mehr Beziehungen zueinander.
War auf jeden Fall ein schöner Moment zwischen den beiden, ja, genau.
Ja, den lasse ich dir.
Und als Laan am Ende in ihrem Quartier aus dem Fenster sieht sie die Griffin vorbeifliegen, die abgeschleppt wird von USS Thor. Und aus einem Fenster guckt Rose Harper und macht ihr das Ruhezeichen. Psst,
psst. Na, wenigstens ist es Laan, die es sieht.
Ja. Also Kirk sieht David, Spock sieht T'Pring, Laan sieht keine romantische oder biologische Familie, sondern Rose Harper. Also eine Sicherheitschefin, die allein Verantwortung übernimmt, niemand mehr vertraut und schließlich glaubt, ihre Crew durch Gewalt retten zu müssen.
Ja.
Also, Harper ist Laans mögliches Zukunftsbild, eine Vision von ihr, die so sehr auf Pflichtgefühl pocht, dass am Ende Paranoia daraus entsteht. Das ist vermutlich der stärkste Charaktergedanke der ganzen Folge. Und hoffentlich etwas, womit Laan weiterarbeiten wird, damit die Folge dann wirklich auch noch eine reale Nachwirkung hat. So. Ob das jetzt alles real ist, eine Nachwirkung oder die letzte Manipulation des Schiffs, bleibt natürlich offen. Und die Frage ist auch, ob dieser letzte Schock hier das offene Ende stärker macht oder Pikes Aussage, dass die Sache vorbei ist, ein bisschen entwertet. Weiß ich nicht.
Und noch eine Frage stellt sich natürlich am Ende, weil es natürlich eine Genrefolge ist, wie wir sie halt auch schon häufiger gesehen haben in Strange New Worlds, ob es wirklich bei ernstzunehmenden Nachwirkungen bleibt. Also ob wir das nochmal thematisiert sehen oder tief thematisiert sehen. Also ja, die Chance besteht zumindest, dass,
ja,
ne, dass das vielleicht auch dann jetzt damit gegessen ist.
Schon, aber das hat Strange New Worlds ja schon immer gemacht. Die haben dann irgendwie Genre-Ausritte gemacht, aber haben schon gesagt, dass wir dabei Charakterentwicklung machen müssen. Ich erinnere an die Musical-Folge. Ne? Das war ja der größte Genre-Ausritt, den es jemals gegeben hat, aber das war ja, halt krasse Fall. Charakterarbeit ununterbrochen. Ne? Und das, ich glaube, dass das ja auch schon passiert. Also, dass hier wirklich viel Charakterarbeit gerade bei Laan passiert ist, bei Kirk und Spock, weiß ich, da ist ja halt auch schon sehr, sehr viel Charakterarbeit in 60 Jahren Star Trek passiert. Das waren mit die ersten, gut, The Cage mal ausgeklammert, aber es waren mit die ersten Figuren auf dem Screen.
Ja.
Ja, gut. Wir sind am Ende, Sebastian. Und am Ende stellen wir natürlich wieder die Frage in unserer Taxonomie nach vor allen Dingen Roddenberry-Romantik. Und ich erinnere nochmal daran, Roddenberry-Romantik ist nicht immer nur die Frage, ob Teamgefühl stattgefunden hat.
Ja, also irgendwie geht mir die Roddenberry-Romantik an der Stelle so ein bisschen verloren. Ne? Also schon allein wegen dem Dialog, den wir eben gerade noch gehalten haben, was das Vertuschen von Dingen angeht und das auf dem Grund gehen von Dingen und den Glaube an die Wissenschaft und dass wir halt alles am Ende erklären können. Also ich finde halt hier die Rose-Dingsbums-Folge mit Beverly und dem Geist, Sub Rosa, danke, ist halt eine Folge, wo du irgendwie am Ende sagen könntest, hey, das ist ein Fantasy-Ausritt, aber es ist schon noch irgendwie Roddenberry, weil sie erklären es so. Sie bieten mir eine valide wissenschaftliche Erklärung für den Bums. So. Und das passiert hier nicht. Und das finde ich tatsächlich schade. Und deswegen weiß ich nicht so ganz genau, ob Roddenberry damit so glücklich gewesen wäre.
Ja, und da habe ich sogar mir noch ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, weil ich das auch begründen wollte.
Noch mehr als ich?
Dass ich die sehr, sehr niedrig sehe, die Roddenberry-Romantik. Weil grundsätzlich erinnert die Folge natürlich so an diese klassische Star Trek-Frage, wie reagieren wir auf das Unbekannte? Und das ist, finde ich, das ist gut zu heißen. Ne? Weil das ist eine Frage, die Star Trek immer wieder stellt.
Ja, klar.
Aber die Antwort ist am Ende jetzt nicht, ja, mit Neugier, mit Forschung, mit intellektueller Demut, ne? Sondern im Grunde ist die Antwort, die die Folge hier sagt, wir haben überlebt, das muss reichen. Also das ist ja original das, was Pike im Endeffekt sagt. Und da verliere ich sie. Weil Star Trek war für mich immer die Erzählung davon, dass Angst eben kein Grund ist, mit dem Denken aufzuhören, sondern im Gegenteil ein Grund, quasi mit dem Denken quasi erst richtig anzufangen. Und dass die Angst damit ein Stück weit auch zu entzaubern. Das ist ja ein bisschen die Geschichte, die Pike am Ende erzählt, ne, dass die Angst, dass er die Angst damit entzaubern wollte, dass er einfach in diesem Schuppen geschlafen hat. Aber selbst Pikes Geschichte geht dann ja irgendwie ohne Ende, ohne sinnvolles Ende aus, ne? Weil er sagt, ja, da war irgendwas, aber niemand hat mir geglaubt und dann haben wir es irgendwann vergessen. Was? Nein, erzähl doch bitte was anderes. Keine Ahnung. Das wäre ja alles der perfekte Ausgangspunkt für Erkenntnis, was Kirk, Spock und La'an da erleben. Aber stattdessen, statt zu weiter untersuchen, wird die Griffin jetzt an Division 12 abgeschoben, weil Wissenschaft, für Wissenschaft ist jemand anderes zuständig als unsere Leute? Das verstehe ich nicht. Und dann ist Pikes Satz am Ende, der Weltraum sei grenzenlos in seiner Schönheit und seinem Schrecken. Das klingt schön, aber Schönheit und Schrecken sind halt keine Haltung. So. Roddenberry Star Trek hätte vermutlich eher gesagt, gerade weil etwas uns erschreckt, müssen wir genauer hinsehen.
Ja.
Und die Folge sagt, weil es uns erschreckt, sollten wir besser nicht weiterfragen. Und das ist für mich ein Stück weit Erkenntnisverweigerung leider. Und das finde ich nicht gut. Da sehe ich dann wenig Roddenberry-Romantik drin. So.
Ja, kann ich alles teilen, ja.
Und wenn wir so weitermachen, können wir bei der Technobabble-Tiefe auch relativ niedrig ansetzen, weil es gibt den Satz mit negativ geladenen Ionen, psychotroper Wirkungsbereich, plötzlich aktive Schwerkraft, ein totes Schiff mit Restenergie. Also die Folge nennt ja total viele wissenschaftlich klingende Hinweise, aber die Spur führt nirgendwo hin. Ja. Das ist ja Dekoration. So. Und da ist gutes Star Trek halt auch anders. Ne? Die Technobabble muss jetzt nicht realistisch sein. Ne? Die können auch irgendwelche Sachen erfinden, aber es muss halt irgendwie in der Folge eine Denkbewegung ermöglichen. Also man muss irgendwie das nachvollziehen können. Keine Ahnung, sagen sie irgendwas über Deuterium. Deuterium gibt es nicht, aber wenn wir wissen, was der Sinn von Deuterium ist, dann können wir nachvollziehen, warum sie danach suchen. Und hier gerade ist irgendwie gar kein Wissenschaftsansatz drin. Deswegen finde ich das Technobabble hier sehr, sehr flach, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde auch von nahezu nix würde ich hier ausgehen, ja.
Was sagst du zum Kanon-Chaos?
Ja, da ist ja nicht so viel passiert. Wir können über hier unsere Division 12 jetzt mal kurz drüber nachdenken. Dann hast du jetzt noch rausgefunden, dass es ja auch noch eine Division 14 gegeben hat. Keine Ahnung, wie wir das irgendwie einsortiert bekommen, aber das kriegen wir wahrscheinlich irgendwie einsortiert. Und ansonsten, weiß ich nicht, hast du ja schon gesagt, irgendwie, das, was Kirk und was Spock angeht, das wird wahrscheinlich keine bleibenden Spuren hinterlassen. Was La'an angeht, das ist alles ganz gut eingebettet in die Geschichte, die wir gerade schon erzählt bekommen. Also würde ich sagen, kein großes Chaos angerichtet.
Ich finde, das Kanon-Chaos ist wirklich auch, also eigentlich arbeiten sie recht geschickt mit dem Kanon. Ne? Die haben hier Carol und David Marcus gut eingebunden. Spocks Bindung an The Pring haben sie eingebunden. La'ans Kontrollbedürfnis, das auch schon eingeführt worden ist. Unas illyrianische Herkunft. Ne? Auch Pikes Angst vor der Zukunft wird so ein bisschen angedeutet. Wobei gerade Una und Pike, das ist ein bisschen unklar, weil die sind ja eigentlich nur in Spocks Halluzination unterwegs. Für mich ist auch Division 12 der am ehesten der Kritikpunkt, weil das wirkt halt nicht irgendwie wie organisch gewachsenes Star Trek Worldbuilding. Ne? Die wird plötzlich gedroppt und dann brauchen wir die jetzt. So, und dann kommt die auch mit der USS Thor. So.
Ja, und dass es eine Division braucht, ne, da waren wir ja eben auch schon mal kurz, dass es eine Division braucht, um irgendwie Dinge zu erklären, die man sonst nicht erklären kann. Ich meine, Dinge zu erklären, die man sonst nicht erklären kann, das ist halt in unserer Welt und auch in der Welt von Star Trek eigentlich Wissenschaft. So, ne? Also ich meine, das ist halt das, was sie tun. Die halten die Wissenschaft auch immer hoch und das machen die auf diesen ganzen Schiffen. Also warum braucht es dann noch für was noch Unerklärlicheres dann noch eine eigene Division? Weil wir reden doch die ganze Zeit von irgendwelchen unerklärlichen Dingen, die wir nicht erklären können, bis wir sie erklären können.
Ja. Aber wenn sie das machen, dann sollten die vielleicht zumindest die nutzen, die im Kanon schon etabliert ist, auch wenn die vielleicht 100 Jahre später etabliert ist, nämlich Division 14. So, das wäre der Take an der Stelle noch. Na so, dann bist du aber dran mit einem Folgenfazit in dieser Stelle.
Also ich will mal so sagen, es gab ein paar schöne Momente. Also ich verstehe, was sie machen wollten, und ich finde, dass sie es auch in einigen Momenten ganz schön gemacht haben. Also atmosphärisch zum Beispiel war die Folge. Mhm.
Ja,
vor allen stark. Dingen in den Anfangsmomenten richtig stark. Sie war auch zwischenzeitlich, finde ich, hatte sie wirklich gute Momente, und sie hat halt das geliefert, was sie liefern wollte, was so diesen Schock- und Splatter-Effekt Dingsbums anging, so, ne? Also gerade der Anfang hat mir wirklich gut gefallen. Also auch mit diesem piependen Geräusch, was die schon auf dem Shuttle hören, ne? Dieses piepende Geräusch, was die ganze Zeit im Hintergrund bleibt, ja. Was die ganze Zeit am Anfang auch im Hintergrund ist, und es gibt keine Musik. Seit dem Shuttle gibt's keine Musik, bis sie in den Maschinenraum gehen, keine Musik. Es ist alles still, es passiert gar nichts, und dann gibt's halt irgendwann, als Spock dann alleine ist im Medizinraum, da in der Krankenstation, dann setzt das erste Mal Musik ein, und also solche Momente, das, ne, das finde ich schon sehr geschickt eingesetzt, das macht es dicht, das macht es atmosphärisch und so. Also das will ich der Folge mal geben. Das Grundsetting fand ich auch ganz spannend, dass sie diese Dreier-Kombo gewählt haben und die hier auf eine Reise geschickt haben, aber da fängt auch schon meine erste Kritik an, weil aus diesem Grundszenario, wo sie ja auch noch extra so ein Previously On reingebastelt haben, haben sie leider auch gar nichts gemacht. Also es gibt halt eigentlich keinerlei Spannungen, bis auf irgendwie die etwas komische Stimmung im Shuttle, die dann irgendwie mit dieser Dreierkonstellation, die ja eine spannende ist, ja, die dann da irgendwie mitspielt, das passiert irgendwie leider nicht. Okay, sie hatten so viel anderes zu tun, aber fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man ja noch irgendwie ein bisschen mehr mitmachen können. So. Was soll ich sagen? Es ist halt am Ende, ist es nicht mein Genre. Das heißt, ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt in dieser Folge. Ich habe mir nicht so wahnsinnig gerne diese ganzen Horror-Dinge angeguckt. Ich fand dieses Setting spannend. Ich fand die Geschichte rund um das Schiff eigentlich ganz spannend. Ich hätte da gerne noch so ein bisschen drüber rausgefunden. Aber wir haben ja dann auch relativ schnell erfahren, dass es alles total unzuverlässig ist. Wir wissen gar nicht, ob die Geschichte wirklich so passiert ist. Wir wissen nicht mal, ob diese Figur existiert hat, mit der wir uns da die ganze Zeit auseinandergesetzt haben. Deswegen lässt mich das so ein bisschen ratlos zurück, weil das ist irgendwie nicht der Weg, den ich gehen wollte. Und am Ende war für mich das, was auf dem Schiff dann passiert ist, halt Entertainment. Entertainment für Menschen, die es entertaining finden. That's not me. Und die stärksten Momente haben dann für mich dann am Ende stattgefunden auf der Enterprise, als sie dann zurück waren und als sie dann realisiert haben, was ihnen passiert ist, und als sie dann wieder bei sich waren und das dann irgendwie verarbeiten mussten. Also als La'an da mit dem Messer auf dem Transporter-Pad steht, ich finde, das ist schon ein krasser Moment, so, ne? Ja,
auf jeden Fall. Auch noch gut gespielt, ne?
Auch gut gespielt, auch das möchte ich ihnen geben, also diese Stellen, wo dann plötzlich diese Rollenswitches stattgefunden haben, das haben alle der darstellenden Menschen wirklich sehr gut performt, also das hat auch Spaß gemacht zuzuschauen, ne? Egal ob es jetzt hier Sam Kirk, wie heißt er noch gleich, Dan Janot, genau, der ja plötzlich dann so ein bisschen spooky abdreht oder egal, also sie haben es alle wirklich gut gespielt. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht, ihnen da so ein bisschen bei zuzugucken, aber das war auch so ein bisschen meine Rettung bei dem Genre, mich ein bisschen in die Metaebene zu begeben und ein bisschen von da aus zuzugucken. Und so ein bisschen bekommen hat mich die Folge dann am Ende eben so mit dieser Prämisse zu sagen, okay, wir haben krasse Dinge erlebt und ich habe auch krasse Dinge getan im Fall von La'an, und da muss ich jetzt irgendwie mit leben. Und gleichzeitig hatte die Folge dann so ein bisschen das Problem, dass ich dann, wie ich eben schon gesagt habe, immer noch so mit einer Vorsichts, weiß ich nicht, Maßnahme unterwegs war, weil ich der ganzen Sache noch nicht getraut habe und mich noch nicht so ganz einlassen konnte auf das, wir sind zurück und jetzt gehen wir mal irgendwie in die Katharsis oder wie auch immer. Darunter hatte die Folge dann so ein bisschen gelitten, weil das kannst du halt gut machen in einem Film wie Inception, wo es dann am Ende auch egal ist, wo wir dann landen und dann irgendwie froh sind, dass es, ne, selbst wenn dann nochmal irgendwie ganz am Ende vielleicht noch so ein kleines Ding kommt, so von wegen, wir sind vielleicht doch noch nicht in der realen Welt, ist ja egal, weil dann ist vorbei und dann habe ich mit denen nichts mehr zu tun, aber das halt in einer Serie zu machen, wo ich weiter irgendwie den Charakteren glauben muss und mich darauf verlassen muss, dass das, was da passiert, valide erzählt ist, dann in Zukunft auch wieder, dass es in dieser Folge nicht der Fall war, okay, aber ich muss jetzt tatsächlich, es fühlt sich so ein bisschen an, als müsste ich jetzt wieder Vertrauen aufbauen zu dieser Serie. Ich habe mich schwer getan mit der Folge. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Und dazu kommen halt noch diese storymäßigen, inkonsequenten Dinge, die man sich halt nicht erklären kann und die halt auch nicht erklärt werden. Und dann wird hinterher auch noch alles weggewischt und wir werden nicht mal auf die Reise einer Erklärung geschickt oder können darauf hoffen, weil es ist ja alles vom Tisch gewischt worden. Lässt mich sehr unbefriedigt zurück. Und alles in allem, ja, ich meine, mit meinem Genre ist halt Pech, ne? Jetzt könnt ihr sagen, ich finde Horror super und dann habt ihr der Folge bestimmt vieles abgewinnen können, was ich der Folge nicht abgewinnen kann. Es bleibt am Ende aber, finde ich, eine schwache Folge, was so irgendwie die Logik angeht und auch die Prämisse, was Star Trek angeht. Und deswegen bin ich da tatsächlich bei einer freundlich, aber aus meiner Sicht rechtfertigten 3.
Das wird, glaube ich, unser langstes Fazit, weil in dem Moment, wo wir kritisch sind, wollen wir auch begründet kritisch sein. Das ist
ja, es war jetzt ein viel zu langer Monolog, es tut mir leid, ja.
Ja, aber ich werde jetzt darauf auch ansetzen, weil grundsätzlich vieles, was diese Folge will, funktioniert auch. Ne? Du hast von Atmosphäre gesprochen und so weiter. Ne? Rose Harper funktioniert als Spiegelbild für La'an.
Voll.
Kirks Angst, als Vater zu versagen, hat Gewicht. Spocks Versuch, sich über Logik zurück in die Realität zu kämpfen, fand ich eine gute Idee, wirklich. Das macht, hat irgendwie Bock und die Folge versteht Horror. Was sie für mich nicht so richtig versteht, ist Star Trek. So. Also für mich. Das Problem ist da nicht, dass am Ende jetzt nicht irgendwie so ein sauber beschriftetes Alien aus dem Jeffreys-Röhrchen fällt und Spock sagt, oh, faszinierend, ein subraumbasierter Angstparasit. So, ne? Nein. Also das so billig muss Erkenntnis jetzt nicht sein, aber die Folge müsste wenigstens irgendwie versuchen, ihre eigenen Phänomene zu erklären. Also Hypothesen prüfen, Widersprüche benennen, Regeln entwickeln. Die darf ja am Ende sogar noch was Offenes formulieren, das ist kein Problem. Aber sie endet bei, es war schrecklich, wir haben überlebt, Division 12 macht den Rest. Und das hat mich total enttäuscht, weil in Star Trek ist das Unerklärliche eben kein Vorwand, mit dem Denken aufzuhören, sondern eben eine Einladung. Eine Einladung jetzt, okay, jetzt fangen wir erstmal richtig an zu denken. Jetzt fangen wir mal an, besser zu denken. So. Und dafür ist die Föderation ja bekannt. Ne? Nicht, weil sie für jedes Rätsel eine Geheimabteilung hat. Ne? Die Föderation will selbst nach einem Albtraum noch fragen, was war das? Wie funktioniert das?
Ja,
können wir das verstehen?
Absolut.
Können wir verhindern, dass es wieder passiert vielleicht? Und können wir eventuell auch eine Kultur dahinter erkennen? Gibt es da eine Logik hinter? Können wir eventuell mit irgendjemandem kommunizieren? So? Können wir Freunde werden? So?
Ja.
Also irgendwie.
In Zweifel, guck dir die Gorn an, ja?
Ja, genau. Die Folge stellt all diese Fragen und läuft dann davon, bevor eine Antwort gefährlich konkret werden könnte. Und das gefällt mir nicht. So, das ist dann guter Weltraumhorror. Für mich ist es aber schwaches Star Trek. Deswegen bin ich auch bei 3 von 10 Sternen.
Und trotzdem fühlt es sich nicht so an, wie es in der dritten Staffel sich für mich angefühlt hat zwischenzeitlich, wo ich das Gefühl habe, sie haben sich so ein bisschen verloren, wo sie irgendwie nicht mehr so richtig, ich meine, da haben wir keine Folge so schlecht bewertet, glaube ich, also da haben wir gar nicht bewertet, aber ich glaube, da haben wir keine Folge so auch so schlecht verbal bewertet. Wo ich aber so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir bei so einem More of the Same Punkt angekommen sind und die Ideen so ein bisschen ausgehen. Und das habe ich hier jetzt nicht. Also ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, wir sind an einem Tiefpunkt angelangt, was diese Serie angeht. Im Gegenteil, also ich verstehe ja, was sie ja machen wollen. Und das setzen sie ja auch so, wie sie es machen wollen, gut um. So, ne? Und das funktioniert halt dann irgendwie unter gewissen Gesichtspunkten nicht, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht ein Versagen des oder ein Aufkündigen des Ideenreichtums. Also jetzt hatten wir halt keine Märchenfolge, sondern wir hatten eine Horrorfolge. Horror gefällt mir nicht, ist ein Problem. Star Trek haben sie ein bisschen aus den Augen verloren, ist auch ein Problem, aber jetzt machen wir weiter.
Ja, so. Finde ich gut. Ich würde das Fazit jetzt noch nicht mitgehen, weil zweite Folge der Staffel. Aber also verloren hat mich das sowieso auch noch nicht. Aber das hatte die letzte Staffel in der zweiten Folge, glaube ich, auch noch nicht. Und grundsätzlich hat sie mich auch überhaupt nicht verloren. Aber es war halt irgendwie zwischendurch eine ganz seltsame Geistergeschichte. Das war es in der letzten Staffel. Und jetzt haben wir hier irgendwie auch wieder eine seltsame Geistergeschichte. Hört doch mal auf, irgendwas über Geister zu erzählen, liebe Freunde.
Vielleicht ist das Problem. Ja.
Genau. Wer von euch mag den Geister so gerne? Hört doch auf damit. Geister und Dämonen. Das brauchen wir nicht. Also ich brauche das nicht. So.
Ja. Höchstens Buffy.
Nee, auch Buffy nicht. Soll lieber ein Subraumdämon, das wäre nicht okay. Wenn er mir ja. als ein natürliches Phänomen erklärt werden würde. So, jetzt haben wir, boah, haben wir viel gelabert. Obwohl, eigentlich ist die Folge noch relativ kurz geblieben.
Das stimmt allerdings.
Und jetzt schicken wir euch in die Kommentarspalte und ihr könnt mal jetzt kommentieren, wie ihr das denn fandet. Ich bin auch gespannt, was ihr denn so gegeben habt an Bewertungen. Vielleicht können wir das auf der Webseite auch noch einblenden, eure Bewertungen irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall ein langfristiger Plan, dass man dann vielleicht so, wenn ihr das bewertet habt, dass man dann auch sieht, wie ihr die Folge bewertet habt. Das wäre echt richtig cool.
Ja. Ja, also du meinst jetzt so unter jedem Kommentar, ja? Also,
ja, genau. Bei den Kommentaren steht dann drauf, wie die es bewertet haben. Das wäre eigentlich ganz cool. Muss ich mal überlegen. Das geht bestimmt auch irgendwie. Weil das wird gespeichert. Ja, anyway, so. Ich denk schon wieder jetzt gerade zu viel in der Logik der Seite. Wir verabschieden uns, Sebastian.
Genau. Schaut mal vorbei. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Wir werden sie verarbeiten. Wir nehmen sie zur Kenntnis und ihr werdet sie auch wieder hören in diesem Podcast, zumindest zu teilen. Und wir freuen uns darauf, was ihr zu sagen habt.
Wir verabschieden uns aber tatsächlich noch nicht, bevor wir noch die Leute vorlesen, die uns ein paar Euro mehr in die Ränge Tadigrado, Gamaganda und Mupsi investieren. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt sofort an. Und wir fangen an mit Ansgar.
Und Axel S. ist mit dabei.
Bilana.
Band FCA.
Der Rote Ritter.
Discovery Panel ganz bald in und aus Berlin. Kommt alle dazu am... Hier Datum einfügen.
Garak, Schneidermeister und Zerstörer des Vertrauens.
Imbiss, Herrscherin der WG.
Kira Yoshi O'Brien.
Lieutenant Commander Worf verabschiedet sich in den Urlaub.
Ja, wir auch. Luther Sloan.
Lutz.
Max.
Omid von F-Berg.
Resistance is not futile.
Schnecktrack.
Solski Dex.
Track to the future.
Volt Regensburg.
Vorlesename.
Kontextbewusst.
Und Rudy Ransom.
Vielen Dank an euch für eure Unterstützung.
Wir freuen uns sehr.
So. Und macht es jod. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.